Ja, na dann wissen wir, in wie vielen Sprachen wir ab jetzt die 130 Folgen aufnehmen müssen.
Genau, üb schon mal dein Rumänisch.
Bine ați venit la Profuit și de modă veche, podcastul despre familia Dr. Kleist. Das war Rumänisch. Ja, das ist der erste Satz. Den kannst du so drin lassen. Nee, okay, wir können starten von mir aus. Also ich bin ready.
Gut.
Martin, hör doch mal auf mit dem ganzen Quatsch hier.
Ich
Das ist.
dachte schon, du wärst schon eingestiegen mit der rumänischen Fassung.
Ach
Deswegen
so,
habe
okay.
ich mich jetzt schon so konzentriert.
Ah, okay. Na, ich mach's nochmal auf Deutsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Ich bin letzte Woche zum Produzenten gegangen unserer Serie und habe gesagt, alleine packe ich es nicht mehr. Ich brauche jemanden, der mich bei diesem Podcast unterstützt und das am besten gestern und jemand, der nicht nur halbtags arbeitet, sondern der seinen 24/7 seine Zeit V&A opfert. Und wir haben den perfekten Mann dafür gefunden. Martin ist wieder an meiner Seite. Hallo Martin.
Ich bin nicht nur halbtags da, ich bin den ganzen Tag da für Familie Dr. Kleist. Auch heute wieder. Und ja, Konstantin, gerade kürzlich haben wir ja noch das Gespräch mit Alexander Höst geführt. Das hat uns sehr gefreut, dass er so kurz zur Verfügung stand. Oder nicht so kurz, sondern so kurzfristig zur Verfügung stand. Heute machen wir wieder eine reguläre Episode. Bist du schon im EM-Fieber?
Ja, ich bin im EM-Fieber. Also, ja, dass die Vorbereitung jetzt nicht so unfassbar gut läuft, das ist ja nicht so üblich, aber ich bin Fan der deutschen Nationalmannschaft und ich glaube, es ist so ein bisschen dieser Fehler, dass alle auch von dem Sommermärchen reden, dass sich das noch so wiederholt. Ich glaube nie, dass man auf sowas setzen sollte, dass sich Sachen wiederholen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach Spaß macht. Also, man sieht ja jetzt mittlerweile auch so viele Touris so ankommen aus anderen Ländern, die sich dieses Turnier anschauen. Und da, also es wird, glaube ich, wieder ein schönes Fußballfest. Also ich freue mich da drauf.
Ich würde ja so gerne eigentlich in das Spiel gehen, Deutschland-Schottland, gerade weil ich ja auch schottische Freunde habe. Also vor vielen Jahren habe ich in Düsseldorf mal Schotten kennengelernt, mit denen ich bis heute in Kontakt bin, und habe dann auch in Berlin einen Schotten kennengelernt, der lustigerweise Hertha-Fan ist und auf Hermannswerder wohnt oder bei Hermannswerder. Also da ist es irgendwie alles sehr nah, und deswegen waren wir natürlich sofort in Kontakt, als Schottland sich dann qualifiziert hat für die EM. Nach dem Motto, ey, dann müssen wir die Spiele aber irgendwie gucken oder zusammen gucken oder so. Aber es ist halt in München, das ist natürlich schon ein Stück weg. Also ich glaube, da werde ich dann es nicht hinschaffen. Also
Welche Spiele schaust du denn im Stadion?
meine Fußballliebe ist schon relativ groß, aber so für Länderspiele jetzt durch die Republik fahren, das ist dann immer noch mal ein anderes Level, sag ich mal. Ich schaue auf jeden Fall mindestens zwei Spiele in Berlin. Einmal nächste Woche Freitag und dann übernächste Woche Dienstag. Jetzt habe ich gerade gar nicht im Kopf. Also auf jeden Fall zweimal Österreich. Ja, also es ist auf jeden Fall zweimal Österreich. Also ich weiß gar nicht, eventuell bin ich auch noch bei einem anderen Spiel. Aber ja, mal schauen. Es ist ja halt alles noch so ein bisschen vage. Aber naja, auf jeden Fall werde ich gucken, ein bisschen zu sehen. Wir machen natürlich auch wieder unsere Gartenpartys.
Mmh, da freue ich mich drauf.
Ja, das ist immer schön. Fußball, baden, Bier trinken, wieder Fußball, wieder baden. Das ist immer cool.
Ja, und das Schöne ist ja, wenn man die Zeit auch dafür hat, nicht wie wenn man wie Michael als Chefarzt vermutlich von morgens bis abends gefragt ist und sich dann nachher nur noch die Ergebnisse im Teletext angucken kann.
Genau, oder beim
Womit ich
Sport im
ja.
Osten.
Oder bei Sport im Osten, genau, stimmt. Womit ich ein bisschen überleiten möchte zur heutigen Folge. Es geht um Anna, die muss sich diesmal sehr ums Geld beschäftigen und auch die Familie generell, muss man sagen. Also die finanziellen Sorgen sind ein Thema. Und es gibt noch ein paar andere Themen und Fortentwicklungen der Charaktere. Wieder ein neuer Fall von Krankheit in der Familie Dr. Kleist. Also der Kleist-Fluch bleibt aufrechterhalten. Wie hat dir die Folge gefallen?
Das mit dem Geld ist wirklich interessant, weil das war ja bisher immer gar kein Thema. Man konnte sogar so ein bisschen erahnen, dass sie relativ wohlhabend sein müssen über die ganzen Staffeln. Und jetzt haben sie sich halt auch sehr, sehr stark in dieses Projekt geworfen mit der eigenen Praxis, sind sehr hohe Risiken eingegangen, finanzieller Art, und müssen jetzt feststellen, ja, aller Anfang ist schwer. Also ich habe das ja auch erlebt, als ich freiberuflich wurde, dass man, klar, man kann sich immer irgendwie versuchen, was zurückzulegen und so weiter, aber es gibt immer diese Phase, wo man denkt, oh, jetzt sollte es aber mal losgehen, und dann geht es meistens auch irgendwie los, aber lustigerweise mehrfach. Also das war halt bei meinem Start so, dann war es so beim 2021, als dann so diese Corona-Einschränkungen waren, und zwar jetzt nicht unbedingt bei uns in der Branche, sondern beim Dreh, also dass bei den Amerikanern wenig gedreht wurde, wir wenig zu synchronisieren hatten, da war es dann einschränkend, dass wir halt gucken mussten, okay, ja, dann schauen wir mal, wann es weitergeht. Dann 2024, dieses Jahr auch nochmal bei den Sachen, als die Schauspieler und die Autoren gestreikt hatten, da hatten wir Anfang des Jahres auch wirklich wenig zu tun. Also man muss manchmal so ein bisschen Geduld haben und cool bleiben in dieser Phase und dann einfach gucken, dass die Aufträge kommen. Das kam mir bekannt vor, so das Motiv, dass man so ein bisschen sagt, ja, irgendwie sollte jetzt mal wieder Geld kommen. Und ja, meistens ist es auch immer genauso, dass in dieser Zeit dann genauso was kommt wie hier in dem Fall so eine Abmahnung oder irgendwas, wo man dann irgendwie 3.000 € zahlen soll oder so. Das kam mir auch bekannt vor. Das sind so Ausgaben, die dann immer genau kommen, wenn man nichts hat. Oder dann
Auch aus den
merkt man
gleichen
sie.
Gründen?
Ja.
Kamen sie auch aus den gleichen Gründen? Ja. Aber ist es, also ich fand es auch lustig sozusagen, das ist eine Villa, wie ich sie, glaube ich, für eine Familie auch noch nicht krasser gesehen habe. Und dann hört man da oben so Dialoge, soll ich dir Geld leihen? Denn ich habe ja noch ein bisschen Rahmen im Dispo.
Ja, das stimmt.
Also kam er da, wo ich so dachte, holla, der Satz ist eigentlich voll hart.
Ja, es ist natürlich auch, fällt mir gerade so auf, es war Johannes Villa. Es wurde eigentlich nie darüber erzählt, wie die Erbschaftsverhältnisse sind, ne? Also.
Ja, und das wollte ich dich gerade auch fragen. Würdest du eigentlich sagen, dass unabhängig von, also woran würdest du erkennen, unabhängig von dieser unfassbaren Villa, ob sie Geld haben? Gibt es sonst andere Anzeichen eigentlich? Weil sonst eigentlich finde ich gar nicht so krass, oder? Weil man hört jetzt nie sowas von ausgiebigen Skiurlauben oder sonstigen Sachen,
Ja.
weiten Reisen. Also sonst ist es nicht so, dass ich jetzt so im Alltag, dass sie sozusagen so überdurchschnittlich in Saus und Braus leben.
Ein bisschen vielleicht, aber ich denke jetzt vielleicht noch mal weit zurück, aber so Sachen wie, dass sie mehr oder weniger, dass Marlene mehr oder weniger pendelt, eine kurze Zeit zwischen Australien und Eisenach, wo solche Flüge ja schon mal vierstellig kosten können und so, Neuseeland bei Lisa. Keine Ahnung, Piwi auf dem Sportinternat in Bayern wird bestimmt auch nicht irgendwie,
Stimmt, ja, du hast
ja,
recht,
so
ja.
bildungstechnisch, und gut, Lisa hat mehrfach studiert. Das ist natürlich jetzt in Deutschland nicht so teuer, aber ja, also so in diesem Bereich sind sie, glaube ich, schon in der um der oberen oberen Mittelschicht.
Ja, da hast du recht.
Und ja, jetzt überlege ich, ob noch weitere, also generell ja die Villa und dann vielleicht auch so die Familienverhältnisse, dass sie halt wirklich vor allem Christian relativ viele Kinder haben, also so dieses, da hat man eigentlich auch, da ist man gut abgesichert und hat keine Angst, dass man die nicht versorgen könnte oder so.
Es ist halt nicht so, dass die jetzt alle, weiß nicht, es sind mittlerweile, also ich überlege gerade, Piwi und Lisa sind die beiden Erwachsenen im Haus. Also es ist nicht so, dass die beiden noch mit fetten Karren irgendwie vor der,
Ja, Lisa hat eher fette Klapperkästen.
exakt, die fährt im Prinzip mit einem motorisierten Bobbycar noch rum. Und sonst ist, was mich mal interessiert hätte, wäre die Wohnung von Piwi und Anke. Das sieht mir jetzt auch nicht so mega luxuriös aus,
Ja.
aber hätte mich so an sich mal interessiert, wie die das gestaltet haben. Aber wie hat dir denn die Folge gefallen? Also warst du jetzt zufrieden oder?
Ja, also gar nicht so wirklich eine Meinung, weil es wurden viele Sachen weiterentwickelt, die in der letzten Folge oder in den letzten Folgen angefangen wurden, und es wurden auch wieder neue Sachen aufgemacht, die dann in den nächsten Folgen wahrscheinlich weitergehen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass das so, ja, so eine, wie sagt man, Übergangsfolge war. Also, dass man eben wenn man von A nach C will, ist das die B-Episode, so.
Ja, stimmt.
Und das in der Hinsicht war das okay so, aber es war jetzt für sich genommen vielleicht nicht unbedingt so eine gute eigene Story. Aber nicht, dass ich die jetzt groß nicht gemocht hätte, aber so ganz neutral gesagt.
Ja, es ist eigentlich voll gut formuliert, weil es entwickeln sich viele Sachen so hin. Egal, ob das jetzt diese Hochzeitsgeschichte ist, egal, ob das jetzt Pauls Mobbing-Geschichte ist, egal, ob das diese Insolvenzgeschichte ist. Man merkt sozusagen, es muss jetzt irgendwas passieren, dass es knallt, dass es einen großen Dreher gibt. Wir merken es ja auch am Ende noch mit diesem Cliffhanger und sowas. Und also man hat so das Gefühl, da kommt jetzt so ein kleiner, also vielleicht eskaliert das ja, könnte jetzt sein, dass es in den nächsten 2, 3 Folgen völlig eskaliert, dass sie sagen, okay, Peewee steigt anscheinend aus. Super schnell, finanziell funktioniert, geht das alles nicht auf. Dann und außerdem wird Paul irgendwie vernachlässigt, so in seinen Sorgen. Also, das könnte jetzt sein, dass es so in 2, 3 Folgen mal so einen richtigen Down, so ein richtiges Down gibt. Aber ja, genau, in dieser Folge müsste man erzählen, wie es dahin kommt, sozusagen, ne, wenn es passiert.
Also ich habe es auch früher immer kritisiert, dass man eine Geschichte aufmacht, die vorher nie angedeutet wurde. Keine Ahnung, Inge macht einen Kaffee auf. Das hat sie sich ja immer schon gewünscht. So, aber wir haben es nie gesehen, dass sie sich das gewünscht hat. Von daher ist es gut, dass dass man vielleicht mal so eine Episode macht, wo eben auch mal Sachen einfach mal, wie soll man sagen, der Weg bereitet wird. Und der Weg wird dann in der nächsten Folge beschritten.
Ja, das stimmt. Dann lass uns doch einsteigen.
Machen wir das. Diese Folge ist die vierte Folge der sechsten Staffel Das liebe Geld. Die erste Szene der Folge ist, wie Anna am Geldautomaten steht und Geld abheben will, aber ihr wird angezeigt, kein ausreichendes Guthaben. Und dann wird auch gleich die Karte eingezogen. Ich weiß gar nicht, ob das so wäre, ob die Karte dann gleich eingezogen würde. Das ist noch nicht passiert, glaube ich.
Aber auch nicht, dass das passiert, weil von der Karte geht ja überhaupt gar keine Gefahr aus. Also,
Einer Kreditkarte wäre es vielleicht so, weil dann könnte man sozusagen noch Kredit aufnehmen, wenn die Bank eigentlich schon keinen Kredit mehr gibt. Aber ich weiß es gar nicht. Also.
okay. Ich muss gestehen, ich weiß noch nicht mal, ob man von der Kreditagentur.
Oh, eieieiei, das kostet ein Bier.
Das gebe ich dir gerne. Ob die Kreditkarte zieht, also werden mit Kreditkarten, erhebt man mit Kreditkarte auch ab oder ist das nur was, womit man Forderungen begleicht?
Ich glaube, man kann damit auch abheben. Aber meine Kreditkarte, die ich habe, verwende ich so selten, dass ich das jetzt auch gar nicht genau weiß. Die liegt immer hier in so einem kleinen. Ja, so Tonschächtelchen oder Ton, so eine Ton, wie heißt es, Schale, direkt neben dem Computer und dann, ja, verwende ich sie, wenn ich online irgendwas zahlen muss, aber sonst eigentlich kaum. Okay, also ihre Karte wird eingezogen und dann sind wir bei Sabrina, Clara und Lauri und der große Cliffhanger von der vergangenen Folge ist nicht ganz so groß aufgelöst worden, denn hier im Gespräch wird so nebenbei erwähnt, ach Mensch, zum Glück war Clara nicht schwanger und so, also gibt keine große Enthüllung mehr. Fast ein bisschen schade, weil ich hätte den Moment gerne gesehen, den Moment, wo es ihr gesagt wird.
Ja, dadurch wirkt das so ein bisschen so, wir haben es gemacht, damit ihr dranbleibt, aber beschäftigen uns selber gar nicht mehr so groß damit.
Ja.
Das ist wirklich so ein bisschen schade, dass es war.
Wenn man da nicht genau aufpasst, könnte man das glatt verpassen, dass man dann irgendwann sieht, ja stimmt, was war dann eigentlich damit und so. Und das ist so eine Szene zwischen den drei Mädchen. Da ist auch viel so im Hintergrund los, also viel Schulhofgeplärre und so weiter, dass man so eine Dialogzeile auch mal verpassen könnte. Aber naja, Clara ist nicht schwanger jedenfalls. Und Sabrina fragt sie, ob sie jetzt enthaltsam bleibt bis zur Ehe. Und dann kriegt Clara einen Handyanruf und sie sagt, ja, sie ist die Bassistin. Also irgendjemand möchte gerne über die Band mit ihr sprechen. Dann ist Anna bei Christian in der Praxis und sie reden darüber, dass ihr Konto halt nicht funktioniert. Und sie erzählt, dass das Geld von der Firma Berger vorgestern hätte da sein müssen, aber dort in der Firma ist irgendwie niemand erreichbar und der Personalchef, der weicht ihren Fragen aus. Christian vermutet, dass es vielleicht ein Zahlendreher sein könnte von der Firma oder ein Buchungsfehler. Und Anna geht erstmal zur Bank und dann in die Firma. Christian sagt ihr, alles wird gut. Ich bin ja durchaus, fand durchaus lustig, wie blauäugig Christian hier ist, denn säumige Kunden, und ich sage jetzt mal auch Kunden im Sinne von Patienten, sind ja in der Praxis auch immer mal wieder ein Thema. Also das, wenn er seine eigene Praxis hat, weiß er, dass so eine nicht beglichene Rechnung nicht immer gleich irgendwie nur aus irgendein Fehler ist passiert oder irgendwer hat es vergessen ist, sondern auch mal wirklich, weil jemand kein Geld hat oder was auch immer.
Ja.
Könnte er wissen.
Ja, das stimmt. Da geht er irgendwie sehr, ja, also es ist ja erkennbar, dass da irgendwas im Argen liegt.
Genau, sie hat ja auch schon länger davon erzählt, dass die Firma
Genau.
irgendwie so ein bisschen auf Tauchstation geht. Oder
Ja.
auf Tuchstation.
Genau.
Anke googelt Hotels und Piwi kommentiert, dass sie wohl für unsere Flitterwochen Hotels sucht. Und er sagt also, denn wir werden heiraten. Und Anke sagt, habe ich da nichts zu sagen. Und Piwi sagt, du kannst ja sagen, wenn es soweit ist. Und sie hat dann heute Spätschicht und weckt ihn dann, wenn sie nach Hause kommt. Und er geht dann zur Praxis. Dr. Timotheus von Hatzfeld hat sein neues Schild an der Tür und kommt morgens in die Praxis. Nora begrüßt ihn ohne das von. Also sie sagt, glaube ich, Guten Morgen, Dr. Hatzfeld. Und er korrigiert sie von Hatzfeld. Und er sagt, sie soll bitte seinen Mantel aufhängen und darauf achten, dass es irgendwie, dass sie den richtig auf den Bügel hängt, damit es keine Faltenbildung gibt. Und er möchte einen Cappuccino mit viel Schaum und einer Prise Zimt und das Ganze bitte ab jetzt, jeden Morgen und unaufgefordert. Und geht weg. Und Nora sagt zu sich, das habe ich jetzt geträumt. Und dann kommt er nochmal wieder und gibt ihr den Blumenstrauß zurück, den sie ihm wahrscheinlich auf den Tisch gestellt hat, weil er heute den ersten Tag hat oder so, und sagt, er hasst Blumen und ist allergisch auf Grünzeug, bitte im medizinischen Sondermüll entsorgen.
Wir ahnen, dass Nora nicht mehr mit alternativmedizinischen Tipps unterwegs ist. Ne? Also da hätte ich ja gerne gesehen, wie Timotheus von Hatzfeld, Dr. Timotheus von Hatzfeld darauf reagiert hätte, wenn sie ihm noch Sachen vorgeschlagen hätte. Friseur, Haarschneiden nur noch bei Mondschein und all das Ganze. Diese Begegnung hätte ich gerne gesehen.
Ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum es ein bisschen reduziert wird mit Nora, weil es mit
Ja,
dem Hatzfeld einfach ein komisches,
das
komische
hätte
Mischung.
zu sehr geknallt.
Ja. Es wäre halt auch witzig, wenn er hier seinen Cappuccino so intensiv bestellt und so und sie dann sagt, ah, aber da gibt's Tees, Herr Doktor, die sind viel gesünder und so.
Ja,
Also, es
stimmt.
würde irgendwie zu keiner guten Dynamik führen.
Ja, das ist wahr.
Aber ansonsten natürlich ein sehr selbstbewusster Auftritt. Vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen, aber eigentlich auch vielleicht nicht. Also vielleicht auch wirklich eigentlich ganz lustig, so lustig in seiner Unsympathie. So.
Ja, also es hat auf jeden Fall Unterhaltungswert.
Ja, genau. Piwi hat einen Patienten, der Schmerzen hat, aber in der Vergangenheit hat er schon mal chinesische Medizin probiert. Der hat irgendwie Rückenschmerzen, weil er ist im Import-Export tätig in Hongkong. Deswegen hat er chinesische Medizin probiert und er kriegt eine Massage am Rücken von Piwi. Währenddessen ist Lisa auch mit einer Patientin zugange. Der rät sie eine OP, das ist mittlerweile eine Routineoperation. Die Patientin hat was im Internet gelesen und Lisa sagt, sie sollten nicht zu viel auf das geben, was im Internet steht, da macht man sich nur verrückt. Und dann kriegt Lisa aber einen Anruf, dass Rosalie Halsschmerzen hat und vom Kindergarten abgeholt werden muss. Und ja, das wird uns später noch weiter beschäftigen.
Ich muss übrigens generell sagen, dass ich den Patienten, der jetzt hier kommt, sehr gerne mag, weil er einfach auch untypisch kleistmäßig, er ist ja wirklich kämpfend so auf der Suche. Und ich finde, mir ist nochmal aufgefallen, wie sympathisch ich das finde. Also sozusagen, wie sehr ich mit jemandem mitfühle, der auch selber kämpft gegen seine Krankheit und der sie nicht leugnet. So. Deswegen, den mochte ich irgendwie.
Kettlehoop heißt der.
Genau. Auch ein interessanter Name.
Ja. Hatzfeld, Timotheus, Kettlehoop.
Ja.
Kurz sind wir bei Paul, der Gespräche in der Schule mit anhört, wie das Mädchen, ich habe den Namen leider vergessen, das er so interessant findet.
Nina.
Nina?
Nina, ja.
Okay. Also diese Nina, die erzählt irgendwie hinter seinem Rücken über ihn, dass sie ihn creepy findet. Und er geht bedrückt nach draußen, setzt sich an einen Baum und isst sein Pausenbrot.
Ja, für mich die traurigste Szene schon wieder seit Ewigkeit, also so in diesem Ganzen, habe ich ja schon mal kundgetan, aber wieder er da jetzt so komplett jetzt allein ist, das fand ich schon sehr traurig.
Er hat sich versucht, bei den Jungs mit seinen Pornos einzuschleimen, sag ich mal, oder ja, in der Gunst zu steigen und ist dadurch in ihrer Gunst gesunken.
Ja, genau,
Eine
das ist.
Lektion, die man lernen kann, vielleicht irgendwie, dass man vielleicht sich nicht anbiedern sollte bei Leuten, die man gerne beeindrucken will, weil die wirklich wichtigen Leute sonst vielleicht denken, man ist ein Idiot.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Piwi fragt Christian um Rat wegen dieses Rückenschmerzpatienten. Herr Kettelhub. Hier steht sogar, habe ich sogar aufgeschrieben, mit dem interessanten Namen Kettelhub. Und Piwi sagt, er hat ein paar Stressverspannungen und Blockaden, aber nichts, was jahrelange Schmerzen erklären würde. Vielleicht sollten Sie eine Knochendichtemessung machen, um Osteoporose auszuschließen. Und Christa meint, es wäre zwar eher ungewöhnlich, aber Piwi soll ihn reinschicken. Clara, Lauri und Sabrina werten den Anruf aus, den Clara bekommen hat. Clara hat wohl einen Agenten dran gehabt aus Berlin, der einen Plattenvertrag in Aussicht gestellt hat, der Bank Pink Slip, die 60 Klicks auf YouTube hat. Und ich finde es lustig, dass es immer noch so heißt, Plattenvertrag. Also es ist ja auch wirklich so. Aber ist ja eigentlich seit Ewigkeiten nichts mehr mit Platten, ne? Also weder
Das
mit
stimmt.
Schallplatten, mittlerweile
Ja.
ja nicht mehr mit CDs eigentlich. Also immer noch Plattenvertrag.
Ja, das ist wahr, das stimmt.
So ähnlich wie man immer noch sagt, haben wir auf Band oder so, was ja eigentlich gar kein Band mehr ist. Ne?
Ja, ich glaube, da gibt es noch mehrere. Ich überlege mal, ob ich, aber mir fällt jetzt spontan keine Ahnung, aber ja, auf jeden Fall.
Du kannst noch überlegen einen Moment, ich mache mal in der Zeit weiter.
Ja, naja, ich glaube, lustig, genau, Gleiches gilt für den DJ. Der Disc-Jockey ist ja auch keiner mehr, der irgendwelche Discs
Joggt.
abjoggt, genau.
Ja, stimmt. Ja. Der Agent, so erzählt Clara hier, will sich Donnerstag treffen und Lauri meint, Donnerstag schreiben wir aber Mathe und sie kann nicht schwänzen, weil sie die Punkte braucht. Clara stimmt überein und in Ungewissheit beenden wir die Szene. Was wird wohl passieren? Werden sie sich treffen mit dem Musikagenten? Ganz kurz sehen wir eine Szene, wie in der Praxis, wie Nora noch einen Brief annimmt, also ein Einschreiben. Und hier habe ich noch dazu aufgeschrieben, neben ihr arbeitet eine weitere Praxishilfe. Das wird dann später sogar erwähnt. Ich dachte, das ist halt so nebenbei etabliert worden, dass sie jetzt da zu zweit sind am Empfang. Ja, wird später sogar noch ein Thema. Dann sind wir wieder bei Lisas Story, die mit Michael telefoniert, weil keiner von beiden kann jetzt gerade Rosalie abholen, weil er ist gerade kurz vor einer OP und sie ist halt in der Praxis am Arbeiten. Lisa merkt an, dass das irgendwie immer an ihr hängen bleibt. Und Michael erwidert, ja, ich habe eine OP, ich kann ja nicht sagen, fangt schon mal ohne mich an. Eine Inge wäre praktisch. Und Lisa meint, ja, du kannst sie ja anrufen. Wie spät ist es denn gerade in Chile? Und ja, dann sagt sie, sie überlegt sich was, wie sie Rosalie abholen kann.
Da finde ich, also ich, die Situation ist problematisch und ich weiß auch nicht, das müsste ja irgendwie auch im eigenen Leben mal früher aufgetaucht sein, als man Kind war oder sowas. Ich weiß überhaupt nicht, wie das dann geregelt wurde, wenn beide Eltern unterwegs waren. Aber ich war auch so ein bisschen überrascht von dem Gift, den es jetzt hier so in der, also letzte Folge hatten wir erwähnt, sind Michael und dieser so ein bisschen relaxter und spaßiger miteinander. Und hier merkt man sozusagen, also dieser Spaß mit, wie spät ist es denn in Chile? Da irgendwie steckte da für mich sehr viel Gift schon drin. Das war nicht jetzt einfach so, dass man offen mehr kommuniziert, sondern es ist sozusagen zynisch. Es ist so Zynismus. Und das ist Zynismus wendet man ja meistens dann an, wenn man das Gefühl hat, konstruktiv nichts mehr machen zu können. Und deswegen war ich da eigentlich so ein bisschen überrascht. Ja.
Ja, also dieser Konflikt zwischen Arbeit und Familie, der hat ja bei den beiden schon oft eine Rolle gespielt und
Ja.
ja, hier jetzt wieder genauso. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob es so fair ist, dass sie ihm sagt, dass es immer an ihr hängen bleibt, weil ja, er hat schon recht. Man kann natürlich nicht einfach sagen, als OP-Arzt, ach komm, der Blinddarm, der kann warten oder keine Ahnung, das die Herz-OP. So, sondern da hat man ja schon eine Verantwortung.
Ja.
Naja, man hat auch eine Verantwortung gegenüber dem Kind natürlich. Aber ja, das ist dann eben die Frage, haben sie sich das gut überlegt mit dem Kind?
Ja, oder mit dem Chefarztposten,
Oder
ne?
so, ja. Anna ist bei der Bank. Vor 2 Tagen hätte ihr auch Honorar eingehen müssen, 4.000 Euro. Und der Banker soll bitte nochmal nachschauen. Hier war ich wieder mal ein typisches Beispiel von verstaubt und altbacken eigentlich. Hat sie kein Online-Banking? Also kann sie nicht selber auf ihr Konto gucken? Oder wie ist das? Also ich
Ja,
gehe ja
stimmt, wir
nicht
haben
zum
es.
Banker, auch mit einem Privattermin und sage, können Sie mal gucken, wie mein Kontostand ist? Und gut, sie hat ihre
Ja.
Karte verloren, aber trotzdem, also Online-Banking funktioniert ja auch ohne die Karte.
Ja, zumal, also wir haben es ja wirklich schon 2016 und
Ja.
deswegen, Wäre das durchaus möglich, ja.
Der Banker zeigt dir dann den Kontoverlauf. Sehen Sie nur Abbuchungen. Also das ist auch wirklich, anscheinend muss sie für den Kontoverlauf zum Banker gehen.
Ja, naja. Mich überrascht es auch deswegen, weil es sozusagen ein klassischer Fall wäre, wo du als Produktion wahnsinnig einsparen kannst. Du nimmst halt die Schauspielerin und setzt sie vor den Computer,
Ja.
anstatt dass du irgendwie einen Ort, den du extra umbauen, also den du extra eine Location, die du extra mieten musst, weil ist halt dann irgendwie Bank oder sowas, plus noch ein weiterer Schauspieler und sowas. Also
Ja.
beim Drehen der Villa würdest du einfach 10 Minuten brauchen, sage ich mal, um das
Das stimmt.
anzusetzen und dann, ja, da hätte ich, glaube ich, als Regisseur gesagt, an der Stelle wird eingespart und woanders noch irgendwo was investiert.
Allerdings ist es natürlich dann so ein bisschen ein Gespräch mit sich selbst, was im Film auch manchmal so ein bisschen lustig ist, wenn dann so Leute vorm Laptop sitzen und sagen,
Ja, stimmt.
was? Da hätte doch mittlerweile Geld da sein müssen. So, was ist denn das?
Ich buche ja nur ab. Ich gebe ja ganz schön viel aus. Ja.
Oder wie damals Heiner Lauterbach in dem Film Schutzengel von Til Schweiger einfach nur so in die Kamera sagt, what the fuck?
Genau. Das wäre gut gewesen. Hier hätte gepasst.
So reagiert sie nicht, aber ihre Haltung ist die gleiche. Ist auch interessant, dass sie sofort weiß, vor 2 Tagen hätte Geld da sein müssen und mit dieser Haltung zum Geldautomaten geht. Also gut, sie ist vielleicht
Aha.
organisierter als ich, aber ich wüsste jetzt nicht, einerseits, wann meine ganzen Rechnungen, die ich schreibe, fällig sind aus dem Kopf und vor allem auch, würde ich nicht zum Geldautomaten gehen und davon ausgehen, die sind schon alle bestimmt pünktlich bezahlt worden, deswegen hebe ich jetzt ab. Also eigentlich kann man sicher sein, dass die Rechnung nicht dann kommt, bis wann man das Rechnungsziel gestellt hat. Also manchmal
Ja.
kommt sie früher, später. Also interessant, wie sie hier mit diesem Geldthema umgeht.
Ja, das stimmt.
Dann sind wir bei der Untersuchung von Christian, des berühmten Herrn Kettlehoop. Er fragt ihn nach Atemwegserkrankungen. Kettlehoop berichtet von Smog in Hongkong. Christian würde ihn gerne röntgen. Vielleicht kommen die Rückenschmerzen von der Lunge und sind gar nicht im Rücken. Und Kettlehoop sagt, die Diagnose ist kreativ, die hatte ich noch nicht. Anna fährt zu Blomfeld und Berger. Es gibt einen komischen Moment, als sie auf dem Parkplatz aussteigt und so ganz irritiert zu einem Auto guckt. Und dann aber, und die Kamera auch so hinfährt, aber dann hat es irgendwie gar nicht so richtig einen Grund. Also es hat dann schon einen Grund, aber ich wusste nicht so genau, was ich daraus machen soll, dass sie da so irritiert zu dem Auto guckt. Vielleicht, weil es das Kennzeichen hat F für Frankfurt am Main, aber das ist ja in der Nähe, also keine Ahnung. Ein Mann begegnet ihr im Anzug, der kommt aus der Firma und fragt sie, ob er helfen kann, und sie meint, sie arbeitet hier für die Firma, und dann meint er, ach, sind Sie für die, oder sind Sie Gläubigerin? Und sie weiß nicht genau, was das bedeuten soll, und er sagt, er ist Herr Wohlleben, er ist Insolvenzverwalter, die Firma Blomfeld und Berger hat Insolvenz angemeldet, und wenn sie Ansprüche hat, dann kann er sie auf die Liste setzen. Und das ist der Moment, in dem man merkt, man wird sein Geld so schnell nicht sehen.
Ja.
Allerdings kann es schon sein, dass man es sieht. Also aus einer Insolvenzmasse kann dann auch noch mal sein, dass man da irgendwie
Oh, ist aber, glaube
bezahlt.
ich, also die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, jetzt nicht allzu hoch, ne?
Also es kann halt auch passieren. Also Insolvenz heißt ja erstmal nicht, dass die Firma nicht mehr existiert, sondern dass sie zahlungsunfähig ist oder die Zahlungsunfähigkeit droht. Und ein Insolvenzverwalter ist dann dafür da, zu gucken, wie kann man die Firma retten und wie kann jetzt jeder bezahlt werden, und dann kann es ja auch sein, dass das Insolvenzverfahren irgendwann abgeschlossen ist und die Firma arbeitet weiter. Dann eben mit Entlassungen oder wie auch immer. Aber bis es soweit ist, natürlich muss man da vielleicht lange warten, bis der Insolvenzverwalter das alles bearbeitet hat und
Ja.
da eben auch alle ihre Ansprüche bekommen. Manche müssen vielleicht auch auf Ansprüche verzichten, aber gerade bei kleineren Sachen. 4.000 Euro vielleicht für eine Firma dieser Größe nicht so viel, könnte es sein, dass man dann noch ausbezahlt wird. Die Band Pink Slip sitzt bei der Direktorin und sie will frei haben am Donnerstag, weil sie wollen ja die Klausuren schreiben, aber eben nicht am Donnerstag. Wenn sie den Plattenvertrag bekommen, dann wird die Schule berühmt, ist ihr Argument. Und die Direktorin sagt, Gott bewahre, dann habe ich hier noch kreischende Teenies.
Und damit hat sie auch, glaube ich, komplett recht. Also ich glaube, für Schulen ist das sehr ätzend, wenn plötzlich jemand da so bekannt ist. Also medial spielt es eine Rolle, fantechnisch und sowas. Aber der schönste Satz in der ganzen Geschichte kommt ja von Lauri, als sie sagt, sie müssen es tun, es geht um Leben und Tod.
Ja, stimmt, ja.
So extrem ist es nun auch wieder nicht. Also vor allem ist das Schöne, das finde ich ja auch ganz lustig. Und da muss ich mal ein Kompliment an die Schauspielerin der Schulleiterin machen, weil ich finde, es gibt so, Schüler sagen viele absurde Dinge. So, und ich habe das Gefühl, dass mit der Zeit viele Lehrer das gar nicht, also nehmen das trotzdem noch so ernst, was vielleicht auch für sie spricht, das kann auch sein. Also sie sagt jetzt nicht, also um Leben und Tod, wie, also sozusagen so, also die lacht über diese Aussage nicht, sondern nimmt sie eigentlich ernst und sagt, das so extrem jetzt nicht. Das finde ich ist gar nicht so eine untypische Lehrerreaktion. Ich glaube, ich wäre kein geeigneter Lehrer, weil ich viel, viel zu oft lachen müsste über das, was die Schüler so sagen.
Ja, ich fand generell gut, also wir machen mal noch kurz die Szene zu Ende. Die Direktorin sagt am Ende der Diskussion, sie kann ihnen keine extra Wünsche zugestehen, sonst kommt ja jeder mit fadenscheinigen Gründen an und sagt, es geht einfach nicht. Und ich fand generell gut, dass die Direktorin, also die Schauspielerin der Direktorin, schön die Balance gehalten hat, die Direktorin nicht zu gnadenlos unsympathisch wirken zu lassen, sondern schon auch am Ende, vor allem mit dem letzten Satz, dann gesagt hat, es geht wirklich nicht. Also so dieses, ich würde es gerne machen, aber ich kann nicht, es darf nicht sein, so. Und
Ja, sie ist so
ja.
keine, die ist nicht so eine extreme Rolle, nicht so eine Klischee-Hexe und auch nicht so
Ja.
eine, die alles erlauben würde oder so, ja.
Dann sind wir bei Lisa, die sich um die kranke Rosalie zu Hause kümmert und sie ruft Christian an. Rosalie hat 38,9 Fieber und Schluckbeschwerden. Lisa bleibt jetzt bei ihr. Christian sagt, ihr solltet euch was überlegen. Du kannst ja nicht immer die Praxis dicht machen, wenn was ist. Und nach dem Auflegen bleiben wir dann bei Christian, denn Nora spricht Christian an, dass eine Nachricht von Professor Dr. Superwichtig da ist, nämlich Röntgenbilder sind fertig. Und Christian fragt sie, war er wieder unkorrekt? Und Nora sagt, nein, es ist einfach nur ein verwöhnter kleiner Wichtigtuer. Den kriegen wir schon noch hin, meint Christian. Und Nora sagt, na, wenn Sie meinen. Übrigens, auf Ihrem Schreibtisch ist ein Einschreiben. Und Christian holt Kettlehub dazu und zu dritt, also das heißt, Christian, Kettlehub und Hatzfeld von Hatzfeld, werten sie die Röntgenbilder aus. Hatzfeld sagt, eine Lungenentzündung kann seines Erachtens ausgeschlossen werden. Die Bilder sind völlig unauffällig. Christian würde gerne noch einen weiteren Test machen und Kettlehub soll sich einen weiteren Termin bei Nora holen. Bis dahin, sagt Kettlehub, würde er gerne Tramadol verschrieben bekommen. Und Christian und Timotheus horchen so ein bisschen auf, weil das ein sehr starkes Schmerzmittel ist. Und Christian hatte an ein wenig was Leichtes gedacht. Und Kettlehub sagt, bitte, das sind die einzigen, die bei mir wirken. Hat mich dazu gebracht, mal kurz zu googeln, was ist Tramadol? Ein synthetisches Opioid. Ja, also scheint mir jetzt auch gar nicht eins von den allerstärksten Schmerzmitteln zu sein, aber ist wahrscheinlich so eine Stufe über Aspirin, sag ich mal. Ja, also war so ein bisschen so, hat so ein bisschen so eine Thematik hier aufgemacht, so wie wir es früher manchmal hatten, dass jemand dann irgendwie medikamentenabhängig ist oder so, die dann gar nicht mehr weiter beachtet wird später. Ja. Professor Dr. Superwichtig, ein verwöhnter kleiner Wichtigtuer. Also Nora und Hatzfeld kommen nicht so richtig aus miteinander.
Mal gucken, wohin sich das noch entwickelt. Aber ja, es eskaliert auf jeden Fall ja relativ schnell. Also auch als sie kurze Zeit später dann da reinkommt in den Laden und sagt, in die Praxis, also zu Christian und sagt, er oder ich, da merkt man, okay,
Ja.
da war jetzt nicht viel Raum für Entwicklung. Ja.
Das kommt gleich, genau. Aber zunächst sind wir bei Paul, der am Computer sitzt in seinem Zimmer und er öffnet einen Ordner direkt auf dem Desktop, der heißt Filme. Und darin sind folgende Filme: Schneewittchen auf den sieben Zwergen, Blow It, haben wir letzte Woche schon gesehen, Sex Games, Dicke Dinger 3, Scharfe Schulmädchen und Sexy Biester 12.
Und nur für den einen gab es die Abmahnung.
Ja, und vor allem, ich finde, Schneewittchen auf den sieben Zwergen ist wirklich so ein richtig schöner alter Pornotitel, wie man früher manchmal so dieses Porno-Ping-Pong gespielt hat, wo man sich gegenseitig zum Lachen bringt, wer als erstes lacht, verliert. Die anderen Titel sind alle so ein bisschen langweilig, ne? So Sex
Ja.
Games, Sexy Biester. Also.
Sehr unkreativ, keine Anlehnung an irgendwelche bekannten Titel
Ja,
oder so, ja.
aber ich meine, eigentlich ist ja das realistischer. Diese ausformulierten Titel sind ja noch aus einer anderen Zeit, wo es wirklich so richtige Feature-Filme gab.
Ah,
Und
okay.
heutzutage sind es eher so Clips, aber ja. Naja, Clara kommt rein und gerade als er ein Video geöffnet hat, das heißt Hüpfburg der prallen Früchte, der ist ganz gut. Also Hüpfburg der prallen Früchte fängt an zu spielen, als Clara gerade reinkommt und sagt, Alter Falter. Und er stottert in Erklärungsnot, was das sein könnte, und sie sagt, ja, ich verstehe schon, für ein Bioprojekt. Und dann doch ein bisschen eine Cringe-Szene, als die große Schwester zum kleinen Bruder sagt, zeig mal, auf was stehst denn so? Und sich seine Pornos anguckt.
Auf der einen Seite kann man sagen, ein bisschen cringe, auf der anderen Seite kann man sagen, dass sie sehr souverän damit umgeht.
Ja, das stimmt.
Und auf einer gewissen Ebene wird ja auch das gezeigt. Also ich habe lustigerweise neulich erst irgendwie ein Video mit Clouseau gesehen, wo es darum ging, was ist das Unangenehmste, wobei dich deine Eltern mal erwischt haben oder irgendwie sowas. Und wo er dann meinte, na, das werde ich doch nicht vor der Kamera erzählen. Und wird ja irgendwas in so eine Richtung dann sein. Und fand ich irgendwie ganz lustig, dass sie das ja auch so dargestellt haben, dieses Element. Ich finde es eher gemein, weil also die Szene geht jetzt noch weiter, indem Clara sagt, du, eine Hand wäscht ja die andere, ne? Und da, wo ich auch irgendwie gar nicht verstanden habe, wozu sie das nutzen möchte und dass sie das sozusagen aber zu einem eigenen Zweck nutzt, das fand ich irgendwie merkwürdig.
Genau, also Paul sagt ihr, sie soll ihn nicht verraten und Clara sagt, sie ist doch keine Petze, aber wenn sie mal was braucht, du verstehst, eine Hand wäscht die andere. Deine Hand ist doch gewaschen, oder?
Ja,
Und
und irgend, ja, sagst du.
das hat mich halt auch, ich habe mich halt auch gefragt, es wirkt fast so, als wenn sie meint, wenn sie mal Pornos braucht, dann will sie ihn fragen, so von wegen. Weißt du so, also nein, sie, ich verrate dich nicht, aber wenn ich mal was brauche, so, also es wäre jetzt so vergleichbar mit, sie hat ihn erwischt beim Drogenkonsumieren und dann sagt sie, ja, ich verrate dich nicht, aber wenn ich mal was brauche, dann so.
Ja, stimmt. Ja. Ja, und es ist auch so ein bisschen, also ich meine, womit, sie kann ihm ja eigentlich gar nicht so wirklich drohen, weil er ist ja nun wirklich anscheinend der Technikfreak. Und wenn er jetzt über einen Torrent-Client, wie es später noch heißt, na, wenn er jetzt irgendwie seine technischen Wege wird erfinden, soll sie zu Christian rennen und sagen, übrigens, Paul guckt schmuddelige Filmchen, dann, keine Ahnung, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass das was ist, womit man ihm ernsthaft drohen kann. Aber also,
Wie alt würdest du Paul schätzen?
12, ich glaube, das wird später auch noch erwähnt.
Okay, dann ist es ja langsam wirklich schon das Alter, wo man so sich für sowas interessiert. Ich finde, der sieht halt total kindlich aus. Also ich würde den locker auf 8 schätzen oder so. Ich bin auch
Ah,
immer
ne.
ganz schlecht mit irgendwie Alter schätzen von Kindern.
Ja, du hast recht, er sieht nicht so aus wie, aber ich finde, mittlerweile habe ich da echt den Bezug dazu verloren. Also, weil, weiß nicht, vor ein paar Jahren, also ich bin jetzt 30 und vor ein paar Jahren, da konnte man, finde ich, auch noch sehr viel älter, sehr viel besser das jugendliche Alter so einschätzen. Ich habe gestern auch gedacht, die beiden, die da im Bus mit mir sind, wahrscheinlich reden die jetzt über ihren Klassenlehrer und dann haben sie darüber geredet, wie schwer in diesem Jahr doch der Anatomiekurs ist und sowas. Also, okay, studieren anscheinend schon ein paar Semester. Also, ja, von daher, das kann ich auch schwer
Ja,
einschätzen.
also
Aber
wenn
du
er
hast
zu.
recht, er hat keine jugendlichen Gesichtszüge. Er hat auch, glaube ich, keine jugendliche Körpergröße. Also, so dieses Klassische, dass ein Jugendlicher ja dann irgendwie in die Höhe schießt, was ja meistens dann so mit 12 auch schon so erkennbar wird, ist auf jeden Fall noch nicht passiert. Er sieht klar, er ist, glaube ich, auch ein ganz Stück kleiner noch als Clara und so.
Es ist halt bei den Mädchen, glaube ich, immer als erstes, ne? So von, so die wachsen etwas schneller und dann die Jungs hinterher.
Okay.
Also ich habe mir mal sagen lassen, das war bei mir halt nicht so, weil ich war halt relativ früh relativ groß, aber ich habe mir dann mal so erzählen lassen, dass bei vielen Klassen es so ist, dass die Mädchen am Anfang alle größer sind als die Jungs und dann nach einem Jahr oder 2 Jahren später sind dann die Jungs alle größer.
Ja, okay.
Ja, aber auf jeden Fall, ich finde das halt in meiner Vorstellung dann immer sehr lustig, oder ja, wenn dann halt so die große Schwester kommt und den Achtjährigen fragt, worauf er steht. aber gut, 12, ja, vielleicht schon
Ja,
eher.
stimmt.
Aber er sieht halt wirklich
Und
so kindlich aus. Er hat halt wirklich eine helle Stimme, ist klein, hat diese brave Frisur, keine Barthaare oder so. Also es ist halt schon lustig. Gut, kommen wir zurück zu unserer Folge. Christian öffnet das Einschreiben und liest es und sagt, das ist ja unglaublich. Und Anna kommt herein. Die will berichten davon, was bei der Firma passiert ist und liest auch dieses Einschreiben, und es ist eine Abmahnung wegen angeblich illegal heruntergeladener Filme. Und als Schadensersatz wird 3000 Euro verlangt. Christian sagt, er weiß nicht mal, wie sowas geht, weiß nicht mal, wie man Filme runterlädt. Und einerseits sieht es sich an, wenn du nichts heruntergeladen hast, dann wird dir auch nichts passieren. Ganz, 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 ganz schwammiger Satz, weil es einfach nicht stimmt.
Wird das noch eingebunden später in dein Urheberrechtsseminar,
Ja,
dass du vielleicht, okay.
wir können das am Ende mal
Ja,
zusammenfassen. Also ich
gerne.
weiß noch, da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken, aber das Ding ist halt, du kannst halt als Kanzlei, das machen ja auch viele Kanzleien, die damit vor allem ihr Geld verdienen, kannst du halt erstmal sagen, du hast was gemacht und hier ist eine Abmahnung, und so ein bisschen einfach ins Blaue hinein. Und da gibt es dann sozusagen keine rechtliche Grundlage zu sagen, aber ich habe ja gar nichts gemacht, deswegen ist das gar nicht gültig, sondern es ist halt ganz schwer zu beweisen, dass du irgendwas da nicht gemacht hast. Und die meisten Leute sind ja auch im Internet unterwegs und machen mal was, also laden sich einen Song runter oder was auch immer. Und dann sind sie bemüht, das einfach schnell aus der Welt zu kriegen und bezahlen dann lieber. Und darauf spekulieren solche Kanzleien dann eben. Da gibt es wirklich, kannst du mal googeln, mehrere Kanzleien, die eigentlich fast ausschließlich von diesen Sachen leben, von Abmahnungen. Ja. Ja gut, können wir am Ende machen. Und Christian sagt, ausgerechnet jetzt, wo wir so knapp bei Kasse sind, passiert sowas, und fragt dann, wie es bei ihr gelaufen ist. Und Anna sagt, ja, ich habe den Insolvenzverwalter kennengelernt. Und Anruf von Lisa, Christian soll sofort vorbeikommen. Und bei Lisa und Rosalie steigt nämlich das Fieber. Sie kann nicht mehr richtig schlucken, und also Christian schaut ihr in den Rachen. Es ist ein riesiger Abszess in ihrem Rachen, und sie hat auch eine Kiefersperre. Lisa will sofort in die Klinik. Christian meint, eine Operation ist zu riskant. Da kann, wer weiß, was passieren. Aber Lisa meint, irgendwas müssen wir machen. Da habe ich mich dran erinnert, was du gesagt hast letzte Woche, glaube ich, mit diesem, das erste Kind. Da geht man sofort in die Klinik. Beim zweiten ruft man noch den Arzt, beim dritten ein Pflaster
Genau, viertes Pusten und fünftens war was.
oder so. Genau. Was? Abszess hattest du? Ah.
Lassen Sie den ruhig in der Schule, da passiert nichts.
Der soll doch noch Mathe lernen.
Genau.
Nora und Piwi sind im Aufenthaltsraum. Piwi fragt sie, ob sie eine Frau ist, und dann, ob sie romantisch und verheiratet ist. Nora meint, wird das jetzt so eine Frage, wie mache ich einen Heiratsantrag? Und Piwi sagt, ja, genau, er will es nicht vermasseln. Anke ist mein Lieblingsmensch. Er will sie und nur sie und das Leben mit ihr verbringen, das passt einfach. Wir haben diese Verbindung. Er weiß, dass es auch noch in 50 Jahren soweit ist, und da freut er sich drauf. Und Nora sagt, sag es ihr genauso. In der Klinik mit Rosalie, Lisa und Michael hat Rosalie Angst, und Michael kommt dann mit Christian dazu. Sie besprechen bereits oder streiten sich so ein bisschen über Operationsdetails in Hörweite von Lisa und Rosalie. Und Lisa schreitet ein und sagt, bitte hört auf zu diskutieren, ja oder nein. Und Michael sagt, ja, wie ich schon gesagt habe, OP4. Er wird seine Tochter operieren. Und als er dann in Richtung OP geht, sagt Christian zu Lisa, diese OP ist lebensgefährlich. Lisa meint, nicht zu operieren, aber auch, es wird schon alles gut. Es wird hier nicht so richtig erklärt, dann, was die Lebensgefahr ist. Also ich glaube, das muss man sich entweder selber ergoogeln oder man muss akzeptieren, dass man es nicht weiß. Keine Ahnung. Also ich habe es jetzt nicht gegoogelt.
Ich
Hast
auch
du
nicht.
es? Nein.
Nein.
Aber Erinnerungen wurden hier auf jeden Fall wach an das Interview mit Matthias Hohleiter. Der hat, glaube ich, auch mir erzählt, dass Behandlung seiner Kinder ihm leichter gefallen ist als Behandlung seiner Enkelkinder. Also dass Michael hier so hochmotiviert ist und sofort weiß, was zu tun ist. Und Christian, der Großvater, so, aber sollen wir nicht vielleicht doch nochmal 2 Stunden überlegen und nochmal das, und hat mich daran erinnert. Anna schaut sich diese Abmahnung an, die Schadensersatzforderung, und jetzt habe ich dir ja was geschickt, gestern oder so, ein Bildschirmfoto von dieser Abmahnung. Und da sind mir doch einige Dinge aufgefallen, die ich sehr seltsam finde. Erstmal, eine Seite ist das Dokument, also nicht irgendwie so verschiedene Ausführungen oder so, sondern eine DIN-A4-Seite. Dann, jede neue Zeile ist groß geschrieben, auch mitten im Satz, als wüsste jemand nicht, wie er mit Word umgeht, so wie früher, wenn man dann Enter gedrückt hat, dass das dann automatisch groß wurde, der nächste Wortanfang.
Ja.
Niemand scheint zu bemerken, weder Christian noch Anna, sie sagen illegal runtergeladene Filme, dass der Name, das ist nicht so leicht zu sehen, aber man sieht es, wenn man ranzoomt, dass der Name der Klägerin Ficken GmbH ist.
Ja, das stimmt.
FKKN.
Ja, sogar noch mit diesem modernen, dass man den Vokal rauslässt, ne?
Ja.
Die Vokal rauslässt, ja. Absolut, ja, das stimmt.
Dann gibt es einen Punkt, da steht dann Zeug, 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 Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches und dann steht der Satz da, Sie verwendeten auf der Webseite FFKB illegal heruntergeladener Filme.
Ja.
Also grammatikalisch inkorrekt und auch inhaltlich schwammig, weil ich dachte, es geht um Runterladen von Filmen, aber Sie verwendeten auf der Webseite illegal heruntergeladene Filme. Ganz
Ja,
seltsam.
das stimmt.
Dann steht da, die Schadensersatzansprüche unserer Mandantschaft berechnen sich der Höhe, auch ein schöner, auch komisch formuliert, berechnen sich der Höhe nach der Anzahl der Minuten. Also es klingt wie so eine
Ja.
Spam-E-Mail, finde ich so, ne?
Ja.
Do ich, hier ist sich deutsche Regierung. Du zahlen 3000 Euro, sonst Messer. So.
Ja, das stimmt. Mir gefällt ja auch schon der Satz, eine Nutzung und Verbreitung hat Ihnen unsere Mandantschaft nicht erteilt. Eine Berechtigung zur Nutzung und Verbreitung müsste es heißen. Aber ich erteile Ihnen jetzt die Nutzung.
Ja,
Kannst du nicht. Geht doch gar nicht, ja.
dann finde ich sehr lustig, sie nutzten es 200 Minuten. Nochmal die Frage, also wie? Also, wenn es runtergeladen wurde, dann wurde es runtergeladen. Wurde es jetzt gestreamt? Nein, offenbar nicht, weil Paul schickt ja die Videos weiter. Wie genau misst man, wie oft er das jetzt verwendet hat? Also,
Ja.
er wird ja nicht jetzt 200 Minuten diese Datei geguckt haben. Das könnte man wahrscheinlich auch gar nicht messen. Und dann ist eben
Ja.
auch das Interessante, dass es genau 200 Minuten rund sind.
Ja.
Also,
Ja, das stimmt.
ja, sehr, sehr seltsame Abmahnung hier.
Das ist wahr. Erinnert aber ein bisschen in Grammatik und inhaltlicher Unlogik an diesen an den Aushang für die neue Schulmensa,
Ja.
wo es ja auch vor Rechtschreibfehlern nur so wimmelte und ja auch die Öffnungszeiten sehr fragwürdig
Genau,
waren.
11 bis 19 Uhr oder so, ne?
Ja.
Und Anna ist am Telefon mit der Kanzlei, die mit der Kanzlei in Köln, die diese Abmahnung geschickt hat. Ich glaube, das ist auch ausgedacht. Also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube nicht, dass du die ans Telefon kriegst. Also, weil das machen nicht irgendwelche Leute, die einfach so zu erreichen sind, sondern das sind dann so kleine Kanzleien, die man dann irgendwie mit einem offiziellen Schreiben beantworten kann. Aber das ist jetzt mehr Halbwissen. Und sie sagt am Telefon, halten Sie 3000 nicht für übertrieben. Und bevor wir weiterreden, möchte sie eigentlich auch erstmal den schriftlichen Beweis über die angebliche Urheberrechtsverletzung haben. Zeitpunkt, Titel und IP-Adresse. Und auch, wie gesagt, hier, also müsst ihr jetzt nochmal nachlesen, aber ich glaube, ist unerheblich. dann sind wir bei der Operation von Rosalie, aber genau kurz vor dem Eingriff spuckt sie dann Blut in dem Moment, wo die Narkose erfolgen sollte. Und Michael sagt, ein Glück, der Abszess hat sich gelöst. Also alles hat sich von selber geklärt. Auch, ja, ganz kurze Szene sehen wir hier, wie Professor, nee, wie heißt der, Doktor von Hatzfeld noch einmal die Röntgenbilder anguckt und dabei das Blumenduett hört aus der Oper Lakmé. Ein berühmtes Duett zweier Sängerinnen. So.
Soll ich das jetzt auch nochmal nachmachen, damit das völlig
Du
entfremdet
musst jetzt die
ist?
zweite Stimme singen.
Okay. Das ist übrigens aber eine Szene, die ich in der Einführung der Szene sehr gut finde, weil es ist ja so, es gibt normalerweise immer diese klassische Klaviermusik und sowas, wenn Eisenach gezeigt wird und so diese Abendstimmung gezeigt wird. Und hier ist es ein bisschen anders, weil dann plötzlich dieses Blumenduett kommt und man irgendwie merkt, das ist jetzt ungewöhnlich für diese Abendaufnahmen. Weißt du, was ich meine? So, dass man so merkt, da wird
Ja.
mit einem gängigen Muster, ein gängiges Muster wird da durchbrochen. Und das gefällt mir irgendwie ganz gut. Teil so ein bisschen der neuen Qualität, die man dann ab Staffel 6 so sieht. Das ist etwas andere Elemente auch der Hinführung und der Cliffhanger und sowas gibt.
Ich glaube, wir haben es doch in der in einer der letzten Folgen auch schon gesehen, so dieses, ach, das war, glaube ich, als er den Anruf kriegt, dass er genommen wird für die Stelle,
Ja.
dass er da so klassische Musik hört nebenbei und so, dass die
Ja.
Musik so ein bisschen aufgelockert wird, ja. Hat manchmal ja auch den Vorteil, dass klassische Musik schon recht frei ist, also dass man die verwenden darf.
Ja.
Dass man keine Bandmusik bezahlen oder so. In der Küche der Kleists sind Christian und Paul. Anna kommt dazu. Christian informiert sie, dass bei Rosalie alles gut war oder alles gut geworden ist. Und ja, ich weiß gar nicht, was hier noch passiert. Ich glaube nichts. Oder sie will ihm, glaube ich, alles erzählen mit dieser Abmahnung. Aber das sehen wir dann nicht, sondern stattdessen sind wir bei Michael und Lisa in der Wohnung. Michael sagt zu Lisa, du warst super, vielen Dank. Lisa ist einfach nur froh. Aber sie fragt sich, wie es in Zukunft laufen soll. Es kann nicht immer so gehen, dass sie dann aus der Praxis abhaut. Sie muss auch arbeiten, gerade jetzt am Anfang. Sie kann nicht die Patienten ständig nach Hause schicken. Wie soll das nur gehen, Arbeit und Kind unter einen Hut zu bringen? Gerade wenn das Kind krank ist. Wie machen das andere Paare? Und Michael sagt, weil er weiß es auch nicht. Vielleicht haben sie sich einfach zu viel aufgebürdet. Und dann sagt sie, du willst damit sagen? Und Michael fällt ihr ins Wort, nein, will ich nicht.
Aber sie muss nun mal in Time.
Genau. Er will nur das sagen, dass es schwierig ist und dass Rosalie nicht zu kurz kommen darf. Spät am Abend sitzen Clara und Christian noch im Garten. Clara bittet Christian darum, bei dem Agenten anzurufen und den Termin zu verschieben. Sie findet es komisch, wenn sie es selbst macht. Christian findet es eh nicht gut, dass sie nach Berlin fahren. Ist das denn alles seriös, meint er. Und Clara meint, das ist ein Musikproduzent, kein schmieriger Fotograf. Bitte schau es dir an. Sie hat den Namen, sie hat Bands, die er vertritt und seine Internetseite rausgesucht für ihn. Christian guckt sich den Typen an und sie schreibt dann bitte eine gute Mathearbeit, sagt er. Und hier kommt dann ein Feilschen um Punkte, das ich nicht ganz verstanden habe, denn Clara sagt 4 Punkte, Christian 7, Clara 5, Christian 6, letztes Wort. Und dann geben sie sich die Hand drauf und Christian nennt sie noch eine Ratte. Aber diese Punkte, ich weiß nicht, ob das in Thüringen anders funktioniert, aber wären ja relativ wenig.
Naja, ab 4 hat man bestanden, ne? Also
Echt? Man
es
hat ab
scheint,
4 schon bestanden?
ja, nee, ab 5. Ab 5 hat man bestanden. Ab 5.
Eine gute Mathearbeit bedeutet also für Clara nicht zu bestehen. 4 Punkte.
Naja, es scheint so zu sein, dass das so ein Fach ist, wo man irgendwie jeden Punkt aufgabelt, den man irgendwie bekommen kann. Und wo es sozusagen, also es ist auf jeden Fall, ja, es scheint so zu sein, dass sie große Probleme in Mathe hat, ja.
Kriegen wir das noch
Aber ich.
zusammen? 0 ist 6, einer ist 5 minus, 2, 5, 3, 5 plus, also 4 minus wären 4 Punkte. Das ist doch nicht gut, oder?
Genau, und ab 4 hat man, ja,
Ja.
ich nehme auch mal an, dass sie sozusagen die Anforderungen sehr niedrig setzen will. Nee, gut wäre es jetzt nicht, aber ich kann schon verstehen, dass man manchmal in manchen Fächern dann irgendwie sagt, okay, hier, aber ich habe jetzt durch Jura, glaube ich, eh ein ganz anderes Verhältnis zu bestehen
Ja.
und sowas stimmt. Früher
Aber
war es dann, ja.
wenn ich dir jetzt sagen würde, bitte, du schreibst mir eine gute Mathearbeit und du sagst, ja, eine 4 minus.
Ja, das ist wahr.
Und was sind 6 Punkte dann am Ende? Eine 3?
4 plus.
4 plus? Ja, also für
Ja,
mich wäre
ich.
das schon gut gewesen für Mathe.
Ja, also ich würde auch sagen, sozusagen, dass er halt, also Christian Scheller hätte ich gesagt, egal was ist, Hauptsache, also du bestehst, so fertig. So. Und es ist halt eigentlich ein lustiges Falschen, aber ich habe das Gefühl, es hat auch so eine spielerische Note. Ich mag ja sowieso, was jetzt Abend sich so ein bisschen zu etablieren scheint, diese Abendgartengespräche oder generell, dass die da öfter im Garten so, dass dies auch nicht nur am Ende, wenn jetzt alles friedlich und heiter ist, sondern irgendwie irgendwie gefällt mir dieses Setting da ganz gut.
Ich hatte ja schon kurz geguckt, ob sie jetzt schon Alkohol mit ihm trinkt. Aber ich glaube, hier ist es
Ah.
noch nicht so. Hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber.
Gut beobachtet, ja.
Im Schlafzimmer ist Anna schon bettbereit und Christian kommt dazu. Anna erzählt, sie hat mit den Kölner Kollegen telefoniert. Morgen schicken sie ihre angeblichen Beweise. Und sie hat sich in die Gläubigerliste eintragen lassen und alte Mandanten abtelefoniert, um neue Klienten zu gewinnen. Es gab ein paar Dinge, also wegen der Insolvenz fragt er, ob das nicht absehbar war. Und sie meint, es gab ein paar Dinge, die sie hätten stutzig machen können, aber so richtig nicht. Christian sagt, er hat noch Rahmen im Dispo, er kann ihr was überweisen. Aber Anna sagt, ist eigentlich auch witzig, ne, dass sie, naja, wohl, eigentlich,
Ich
nee,
habe
komm.
weniger, ja, ich hab weniger Schulden als du.
Ja, genau. Das ist jetzt gelebte Marktwirtschaft, so. Ich überweise dir
Ja.
Geld, damit du wieder im Plus bist, aber ich bin weiter im Minus.
Ja, stimmt.
Und dann hast du Geld, was ich gar nicht habe, ausgegeben.
Ja.
Anna sagt, ihr tut es leid, ausgerechnet jetzt, und sie fühlt sich auf einmal so klein. Und Christa meint, wir schaffen das schon.
Wäre lustig, eine von denen müsste bei Stefan Raab gewinnen, 50.000 Euro, und da sieht man, auf dem Konto sind jetzt 49.000.
Ja, genau, das war ja damals so. War ja
Genau,
damals
diese
mit diesen
alte,
500.000 waren es sogar. Ja.
ja. Ah, krass,
Ja,
wow.
da hat er 500.000 gewonnen bei Schlag den Raab und hat dann den Kontoauszug mitgebracht bei der TV-Total-Sendung und hat ihn sich von Stefan Raab signieren lassen als Autogramm. Und dann hat Stefan gesagt, das Geld war aber notwendig. Plus 500.000 oder war wie Kontostand 499.000 Sehr gut, das war wirklich, das war schön. Schöne Zeit, ja.
Ja, hat mir auch gut gefallen damals schon, als du es erzählt hast. Ich habe es nie geguckt, aber
Ja.
das, ja.
Am Tag in der Praxis sind Piwi und Christian zusammen und Piwi guckt sich auch dieses Layout an oder was auch immer dieser Agent da hat mit welchen Bands und erzählt ganz viele ausgedachte Bands auf und kennt ganz viele und Christian kennt keine einzige und Piwi sagt, du bist ja auch alt und out.
Habe ich aber schade gefunden, also habe ich noch überlegt, weil ich so ein bisschen, also Revolvergürtel war ja eine klarer Verweis auf Revolverheld, die es ja wirklich gibt.
Gab's da einen
Ja,
Revolvergürtel gesagt?
eine Band hieß
Okay.
Revolvergürtel. Und aber ansonsten habe ich keine Parallelen erkannt. Mike and the Minimoys oder irgendwie sowas habe ich alles nicht, gab es jetzt nicht eine Band. Also ich habe es überlegt, aber
Ja.
nur die eine Parallele gefunden.
Das ist dann so wie früher bei den ganz alten FIFA-Spielen, wo sie noch nicht die Namen lizenziert hatten und dann hießen die Spieler
Genau.
Frungs und so.
Ja, genau. Oliver Kuhn.
Pivi meint, dass wenn der Typ, also der Agent, Clara und die Mädchen sehen will, dann kann Christian stolz sein. Das ist eine riesige Chance. Und so, er kann sie auch nach Berlin begleiten. Und Christian meint, das würde dir so passen, dass du doch noch deinen freien Tag bekommst. Das scheint jetzt hier irgendwie schon gewesen zu sein, der Konflikt. Denn Pivi meint, bei dem
Ja.
Thema verstehst du keinen Spaß. Und Christian sagt, nein, darüber haben wir gesprochen.
Finde ich echt schade, dass sie diesen Konflikt, weil wir jetzt auch gar nicht wissen, was eigentlich die Lösung war.
Ja, die
Also
Lösung
scheint
ist
ja kein freier Tag, klar, aber
ja.
sozusagen, aber ob es irgendeine Art von Zugeständnis oder sowas gab. Und weiß nicht, der Konflikt wurde so deutlich angerissen, dass ich finde, den hätte man hier auch offen nochmal ausleben können.
Ja, also er wurde im Grunde in der einen Folge angedeutet, dann wurde der Konflikt, der Knall angedeutet mit diesem Andeuten von wegen, na, wie war der Wandertag und so. Und dann jetzt ist es anscheinend alles gewesen, alles gelöst.
Ja.
Außer natürlich, wir haben den Fall wie neulich mal, dass wir jetzt in der nächsten Folge irgendwie erst den Konflikt sehen, dass es wieder in der falschen Reihenfolge gesendet wurde.
Ja, das stimmt. Aber es scheint sich ja ein Konflikt anzubahnen, weil er jetzt ganz generell sagt Tschüss.
Ja.
Aber das kommen wir gleich erst zu.
Genau. Ja, Christian zählt nochmal so ein paar Schlagwörter auf, die ihm wichtig sind. Kontinuität, Verantwortung, Disziplin. Und Bibi sagt, ja, er hat es ja eingesehen. Wie viel Sonderurlaub kriegt man eigentlich bei einer Hochzeit? Und Christian sagt, willst du Anke fragen? Und Pivi sagt, ja, aber es soll noch keiner wissen. Und sie gehen in Richtung Wartezimmer und da ist Herr Kettelhub und der ist halbseitig gelähmt und sagt, er weiß nicht, was los ist, er konnte sich nicht mal die Schuhe anziehen. Und Christian sagt, das müssen wir uns anschauen. Hatzfeld kommt dazu, der kommt morgens in die Praxis und fragt Nora, war das gerade Herr Kettelhub? Und hat bereits seinen Mantel bereit in der Hand und Nora sagt, ja, die Ärztegarderobe ist in der Teeküche, die Kaffeemaschine übrigens auch. Und geht weg.
Unverschämt von Nora.
Genau. Da, Mann.
Ja, genau.
Sie hat den Mantel aufzuhängen.
Sie hat nicht gecheckt, worum es geht, ja.
Nein, also sein Blick ist, glaube ich, das Beste an der Szene, wie er dann
Ja,
so ihr
stimmt.
hinterher guckt und wirklich so mit dem Gesicht von wegen, wie benimmt sie sich?
Ja.
Kettelupe wird untersucht und er sagt, er hat ständig Durst und muss auch ständig pinkeln. Christian sagt möglicherweise eine Niereninsuffizienz. Christian fragt, wie viel Tramadol er nimmt, da er das Präparat zu kennen schien. Und Kettelhub sagt, in Schmerzphasen nimmt er 2 am Tag, aber dann auch mal 2 Wochen gar keine. Kurz sehen wir noch, dass Anna Akquise-Anrufe macht und dann kommt das Fax aus Köln an und sie liest Schneewittchen und die 7 Zwerge, nee, auf den 7 Zwergen vor. Also sie sieht jetzt, welcher Titel hier, welcher Film runtergeladen wurde. Und dann hat Hatzfeld Christian zu sich gerufen und die Bilder nochmal angeschaut, die Röntgenbilder, und er weist auf die Wirbelkörper hin und ein Wort, was ich we nicht weiß, ob es existiert, auf Verkalkerungen. Ich glaube, es heißt Verkalkungen, aber
Ja, würde ich auch mal schätzen, ja.
ja. Christian meint, es ist aber ganz schön schwer zu erkennen und Hatzfeld sagt, ja, wenn es so einfach wäre, dann bräuchten sie mich ja hier nicht, oder? Und dann, auch ein schöner Moment, baut Hatzfeld seine große Diagnose auf. Er sagt, er hat nochmal überlegt und überlegt und dann ist es mir eingefallen. Und Christian sagt, Fluorose! Und enttäuscht sagt Hatzfeld, ja, genau.
Schön verbaut den großen Moment, aber kann ja auch nachvollziehen, weil die Arroganz auch gegenüber Christian ist ja, naja, echt heftig.
Christian meint, es würde passen, aber was nicht passt, ist, dass Kettelhub kleine Verfärbungen an den Zähnen hat. Kurz sind wir bei Rosalie, die in der Praxis ein Bettchen eingerichtet bekommt, so ja, so hinter irgendwie so einer Tür und sie meint, und Lisa meint zu ihr, wenn irgendwas ist, dann soll sie rüber zu Nora oder zu Susi gehen. Susi ist dann wohl die andere Praxishilfe.
Da freut sich Nora bestimmt besonders, wenn dann noch das kleine Kind, dass sie noch Babysitterin jetzt ist.
Also Rosalie scheint ja ein pflegeleichtes Kind zu sein, aber es gibt ja dann so Kinder, die das ausnutzen und sagen, wenn
Ja.
irgendwas ist und dann kommen die alle 2 Minuten, kriege ich einen Lolli.
Ja,
So.
das stimmt.
Dann hat Christian Kettelhub nach den Zähnen gefragt und Kettelhub hat den schönen Satz, das ist alles Keramik, die eigenen Beißerchen sind mir alle weggebröselt. Schöne Wörter.
Fast schon Jugendsprache in dieser.
Die sind alle hops gegangen.
Er ist hops gegangen, die Beißerchen. Genau.
Christian glaubt, er hat eine Fluorose. Das würde das alles erklären und auch die Rückenschmerzen. Und Kettelhub sagt, vielleicht das Trinkwasser in Asien, das enthält mehr Fluor. Christian meint, naja, na, die gefährliche Dosis liegt bei 20 Milligramm am Tag. Wasser macht höchstens 2 bis 5 Milligramm aus. Und sie überweisen ihn erstmal zur Klinik, zur Dialyse. In der Villa geht Paul einige Verträge und Unterlagen so durch von Christian aus so einem Aktenordner und photoshoppt dann eine, also er fotografiert mit dem Handy eine Unterschrift von Christian und photoshoppt sie dann auf eine selbstgeschriebene Entschuldigung und druckt sie aus. Und ja, Wahnsinn. Also Paul wird ja ein richtiger kleiner Verbrecher, jetzt auch noch
Ja,
Unterschriftfälschung.
stimmt.
Also, das ist ja hier schon ganz schön interessant.
Das ist auf jeden Fall kriminell, ne? Ja.
Ja. Hatzfeld ist bei Rosalie und hier sehen wir mal so ein bisschen eine andere Seite von ihm, denn er ist sehr nett zu dem Kind und ganz einfühlsam. Lisa beobachtet die beiden so ein bisschen und lächelt vor sich hin. Also, das ist vielleicht so ein bisschen die Fortsetzung der Story, dass Lisa und Hatzfeld so ein bisschen, ja,
Eine eigene Ebene
vielleicht,
ist, ne? So ein bisschen, ja.
ja, dass da irgendwie was ist. Nora kommt zu Christian und das ist jetzt die Szene, die du vorhin meintest und sagt zu ihm, er oder ich, dieser arrogante Schnösel, dieser selbsternannte Halbgott im Seidenhemd, so geht's nicht. Er behandelt mich, als wäre ich die Tipse, meint, ich müsste den Boden küssen, auf dem er geht. Jetzt fuhrwerkt er auch noch in meinem Terminsystem rum und jetzt ist alles durcheinander, wirklich alles. Und Christian sagt, ja, das geht wirklich überhaupt nicht. Ich werde mit ihm reden, aber wir wussten ja, dass er ein bisschen schwierig ist. Aber er macht einen guten Job, wir brauchen ihn. Haben Sie ein bisschen Geduld. Und Nora sagt, das mit der neuen Praxis, das geht so nicht. Susi bleibt nur ein paar Stunden, das reicht nicht. Wenn ich sie nicht, also sie heißt, wenn ich Herrn Christian Kleist nicht so über die Maßen schätzen würde, dann wäre ich schon längst weg. Und Christian sagt, wir brauchen sie hier. Ohne sie fällt der Laden auseinander. Lisa sucht doch schon. Haben Sie noch ein bisschen Geduld? Nora meint, es muss sich wirklich was ändern. Und sagt dann nach diesem klärenden Gespräch, die Laborwerte von Herrn Kettelhub sind da und Christian hat noch nie so hohe Fluoridwerte gesehen.
Aber als jemand, der sich auch gern, also du sagst ja auch öfter, wenn dich sowas stört, wie man behandelt wird als Jugendlicher, das ist doch auch eine Todsünde. Stell dir mal, oder für dich, stell ich mir jetzt, also ich würde mir nie trauen, in deine Planungen als Aufnahmeleiter zum Beispiel reinzupfuschen und irgendwas so also das ist ja wirklich, muss dich doch auch irgendwie getriggert haben.
Ja, also es ist halt die Frage, was er gemacht hat. Es ist halt so ein bisschen unklar. Wenn er einfach einen Termin eingetragen hat für sich selbst, oder man weiß es ja nicht. Also ich glaube, ich würde Folgendes sagen. Wenn jemand mein System erkennt, also er guckt drauf und sieht, ah, Martin trägt es immer so und so ein, und dann erkennt er mein System und trägt es genauso auch ein, würde ich sagen, ja, passt doch, warum nicht, trag doch
Ja,
ein.
okay.
Aber wenn einer halt das System nicht checkt und einfach irgendwie seinen Stiefel durchzieht und sagt, ich trage jetzt hier ein, am Samstag ist das und das, dann würde es mich auch ärgern. Also wir hatten ja früher, ich war ja früher mal Büro an Büro mit einem alten Kollegen, der hat auch Kalender gemacht für Sprecher, und der hat dann auch immer gesagt, wenn er gerade nicht im Büro ist oder so, dürfen wir die Kalender auch einfach nehmen und uns da eintragen oder so.
Okay.
Er liest es dann am Ende, solange es leserlich ist, und genau,
Ja,
also.
okay.
Aber wir mussten natürlich sein System sozusagen verwenden. Also wir konnten jetzt
Ja.
nicht einfach irgendwie so, man hat dann auf der oberen Seite so die Namen eingetragen oder auf der unteren Seite die Uhrzeiten, und man konnte jetzt nicht, also wenn wir jetzt einfach irgendwo unten den Namen eingetragen hätten oder oben die Uhrzeit oder so, dann hätte er wahrscheinlich uns angesprochen, aber ja.
Okay.
Später gegen Feierabend treffen sich Lisa, Rosalie und Christian in der Praxis. Rosalie meint, ihr geht es besser, morgen geht sie wieder zur Schule. Und Lisa meint, nein, das sehen wir aber erst mal. Aber es lief gut und es ist beruhigend, sie so nah zu haben. Nora hat sich gut gekümmert. Und Christian sagt, apropos, du musst dir was einfallen lassen und eine eigene Assistentin finden. Er kann auf keinen Fall riskieren, dass Nora abspringt, weil sie ist seine Assistentin. Und Lisa verspricht, dass sie sich kümmern wird und geht mit Rosalie nach Hause. Christian meint, er muss noch was erledigen. Hatzfeld liegt auf einer Yogamatte, also in der Praxis, und hat ein Massagegerät und ja, lässt sich damit so die Füße hin und her massieren. Und Christian kommt herein, stellt ihn zur Rede. Hatzfeld sagt, manchmal macht er das zur Entspannung. Ja, und Nora hat sich beschwert über ihn, sagt Christian. Hatzfeld steht auf und sagt, er könnte sich auch beschweren, denn sie weigert sich, ihm Kaffee zu machen.
Oh, es ist leider einfach viel zu offensichtlich für Dahlmanns. Also,
Ja, das stimmt, ja.
weil es einfach so dermaßen arrogant ist. Es steht ja nirgendwo in ihrem Arbeitsvertrag, dass sie das machen muss.
Ja.
Also, ja.
Christian schätzt ihn, aber er muss lernen, Kollegen gegenüber Respekt zu haben. Und hat halt gesagt, ich habe ja Respekt gegen ihnen gegenüber und auch ihrer Tochter gegenüber. Und Christian erwidert, ja, aber sie machen Respekt vom Grad der akademischen Ausbildung abhängig. Das ist elitär und arrogant. Nora hat keinen Titel, aber sie hält den Laden zusammen. Und Hatzfeld sagt, sie meinen, ich soll Nora so behandeln, als wäre sie gleichberechtigt? Und Christian sagt, sie ist gleichberechtigt. Haben wir uns verstanden?
Also in der ganzen Situation finde ich ja Christian sehr gut. Also weder tickt er aus, aber er hat so eine ganz deutliche Kälte, also eine ganz große Klarheit. Das Einzige, was wir als Schiedsrichter immer früher gelernt haben, muss man jetzt vielleicht auch nicht ganz so ernst nehmen in diesem Kontext, ist, es hieß bei uns immer, wenn ihr Spieler ermahnt, also ich war früher Fußballschiedsrichter und da hieß es bei den Lehrgängen immer, wenn ihr Spieler ermahnt, nie eine Frage stellen, auch nicht so eine rhetorische, hast du das verstanden oder so. Weil wenn der Spieler sagt, nee, dann kannst du an sich jetzt auch nicht sowas sagen wie, verarsch mich nicht oder sowas, sondern faktisch hast du ja eine Frage gestellt. So, das ist sozusagen rhetorisch, also war damals noch was anderes, weil die sind nicht Mitarbeiter und das ist, aber in so einer, es fällt mir immer auf, dass wenn jemand am Ende eine Frage stellt, dass ich dann immer denke, ah, er gibt damit dem anderen die Möglichkeit, noch frech zu antworten, dass es dann wiederum schwierig wäre, die Duplik zu äußern. Es gibt auf Anwaltsschreiben, gibt es eine Replik, also eine Antwort, und dann gibt es die Duplik wieder als Antwort auf die Antwort.
Okay.
Entschuldigung. Ja, egal. Auf jeden Fall, Christian finde ich ja an sich hier sehr gut. So,
Ja.
mäßig.
Dazu habe ich jetzt keine Duplik, also
Okay.
oder Replik.
Replik, genau.
Ja. Peewee führt Anke im Abendlicht zu einem Picknick mit verbundenen Augen. Das ist dann das vierte. Replik, Duplik, Picknick.
Ah, das ist eine gute Frage. Ja, genau. Exakt.
Und er gießt Sekt ein und da nimmt er ihr die Augenbinde ab. Es gibt Lachs, Baguette, Feigen im Speckmantel, Obst, Feta und Rosen. Und Anke freut sich. Und Pivi sagt, einen Moment, schau mal da hoch. Und es kommt doch tatsächlich ein Leichtflugzeug mit einem Schriftzug vorbeigeflogen. Wunderbarste Frau der Welt, willst du? Ja, also es gibt vollen Einsatz und es gibt das. Also.
Ja, schön formuliert,
Ja.
exakt, ja. Also, da ist wirklich alles, es hat fast was zwanghaft Perfektionistisches.
Ja, das stimmt.
Und auch, ich finde es ja immer lustig, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe jetzt nicht so sehr darauf geachtet, wie viel Essen es war, aber ja, viel Spaß zu zweit. Wobei ich glaube, es ging sogar noch. Erinnert mich immer daran, dass ich mal, also dass wir im Freundeskreis mal die Idee hatten, wenn wir eine irgendwie Freunde haben, von denen wir wissen, die sind seit langer Zeit zusammen und verbringen heute Abend einen Abend an der Spree. Also ich nenne sie jetzt einfach mal in Gedanken, sagen wir, wir nennen sie mal Michael und Lisa. Und wir wissen, die sind jetzt irgendwie am Wasser oder an der Havel oder sowas, dass man dann Flieger rumfahren lässt. Lisa, möchtest du mich heiraten? Einfach damit dann Michael aber stutzig wird und so denkt, oh, wie soll ich mich jetzt dazu verhalten? Das kommt nicht von mir. Aber ja,
Aber hast
auf
du mal
jeden
geguckt, wie viel das kostet?
Fall. Oh, ich glaube, es ist mega
Ich denke auch,
teuer.
ein
Also ich
Flieger.
meine, es ist ja im Prinzip, ist das ja wirklich einfach so, so ein Flug, keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall hier aus meiner Sicht auch eine ganze Menge over the top.
Ja, mir ist gerade noch mal so aufgefallen, eigentlich hat er ja auch Noras Rat überhaupt nicht beachtet, ne? Also
Voll.
Nora hat ihm gesagt, er soll einfach so authentisch wie möglich sein und er macht dann hier so ein Theater mit Lachs und Feigen im Speckmantel und einem Flugzeug und
Ja.
Augen verbinden und so. Also, ja.
Ja, voll. Er macht sozusagen überhaupt nicht so authentisch, das sind meine Gefühle, sondern er versucht sehr viel die Hülle wirken zu lassen. Ja.
Ja. Anke sieht sehr verunsichert aus, als sie dieses Flugzeug sieht und Peewee sagt dann, willst du mich heiraten? Und Schnitt. Also, wir sehen die Antwort nicht.
Und werden sie auch nie erfahren. Nein,
Genau,
doch.
die Serie endet hier.
Genau.
Anna ist in der Küche und sortiert schimmeligen Joghurt aus dem Kühlschrank. Wobei er nicht schimmelig aussieht, es sieht einfach aus, als hätte man so ein bisschen Oregano-Kräuter
Ja, stimmt.
in den Joghurt gestreut. Und dann kommt Christian herein. Anna fragt in die Runde, wieso achtet in diesem Haus eigentlich niemand darauf, ob irgendetwas abgelaufen ist? Und dann kommt auch Clara rein und fragt Christian, ob er schon mit dem Produzenten gesprochen hat. Sie hat auch Mathe gelernt und hat alles drauf. Könnte also eine bessere Note als eine 4 minus werden. Und Christian bestätigt, dass der Termin verschoben ist. Er hat einfach die Wahrheit gesagt, dass sie eine Mathe-Klausur schreiben und dass Clara das Abitur wichtig ist, auch als Rockstar. Das fand er übrigens sehr gut. Und Clara sagt, wow, 6 Punkte schafft sie. Also 4+. Anna weist Clara an, noch den Müll rauszubringen und bitte auch dann den Joghurt immer zu verbrauchen, den sie kauft. Das kostet alles Geld. Das kommt mir auch bekannt vor, wenn man dann irgendwann mal so ein bisschen Geldprobleme hat, dann fängt man an irgendwie so ganz kleinen Sachen zu sparen. Das ist irgendwie auch witzig. Als sie weg ist, sagt sie zu Christian, Schneewittchen auf den 7 Zwergen. Und Christian sagt, bitte? Sagt dir das irgendwas? Ja, das ist so ein Märchen, aber der Titel ist irgendwie so ein bisschen anders. Und Anna sagt, Christian, bitte, fehlt dir irgendwas an unserer Beziehung? Sexuell gesehen, hast du Fantasien, die du nicht ausleben kannst? Und Christian weiß überhaupt nicht, wovon sie redet. Ich rede von dem Film, von dem Porno, den du runtergeladen hast. Das hat Christian nicht getan. Anna meint, sie stört es nicht, aber lüg bitte nicht. Die Abmahnung ist rechtens. Die Kollegen haben die Daten geschickt. Die IP-Adresse ist auf ihn registriert und der Download lief über einen Torrent-Client. Christian sagt, er weiß nicht mal, was das ist.
Ich fände es gut, wenn man dann sieht, wie er dann irgendwie kurz danach in den Keller geht und ein unfassbares System hat mit irgendwie verschiedenen Rechenzentren und irgendwie sowas. Und man hat merkt, eigentlich ist er voll der Spezialist. Aber ja, er macht es glaubwürdig, dass er es nicht war.
Ich frage mich ja, was bedeutet, die IP ist auf ihn registriert? Also das ganze Haus ist ja wahrscheinlich auf ihn registriert, also es könnte auch sie gewesen sein.
Ja, stimmt.
Ja. Ja, wieder bei Anke und Peewee. Wir haben ein paar Dialogzeilen verpasst. Offenbar hat sie etwas. Sie hat nicht einfach Ja gesagt, sagen wir mal so. Und Peewee sagt: Und was heißt das jetzt genau? Und Anna sagt, nee, Anke sagt, sie hat ein Angebot für eine Trainee-Stelle in einem Hotel in Singapur. Gibt es eigentlich irgendwie noch Leute, die in normale Länder gehen? Neuseeland, Australien, Singapur, Chile. Also man hat irgendwie das Gefühl, keiner geht nach Frankreich. Oder Frankreich haben wir sogar gesehen, aber keiner geht irgendwie mal so in die Nähe. Alle gleich immer nach Singapur. Wie komme ich als Hotelfachangestellte in Eisenach darauf die Idee, mich in Singapur zu bewerben?
Ja, ich finde es lustig, dass du das eine normale Länder nennst. Also du meinst, glaube ich, einfach Länder in der Entfernung, also
Ja,
sozusagen exotisch, ne? Sozusagen.
also Länder, die eben nicht 15 Stunden entfernt sind. So.
Ja, ich finde es auf einer gewissen Ebene natürlich auch logischer, weil Länder, in denen eine andere Kultur ist, auch irgendwie was ist, wo man vielleicht irgendwie andere Dinge noch lernen kann. Also ich weiß nicht, wie unterschiedlich jetzt ein Hotel in Paris von einem Hotel in Berlin arbeitet. Aber es ist eine Frage, die ich mir grundsätzlich stelle, weil Anke ist ja wirklich in der Welt unterwegs. Also Anke ist ja ständig auf Reisen und ich frage mich generell bei diesen Hotels, was lernt sie an den neuen Orten, was sie in ihren Hotels nicht gelernt hat? Also, dass man so
Ja.
zwei, drei verschiedene, auch verschiedene Preiskategorien und verschiedene Größe lernt, das finde ich irgendwie logisch. Aber es wirkt ja so, also ich nehme mal an, dass auch die Leute in Singapur brauchen ein Bett, ein Frühstück und freuen sich, wenn das Wasser warm ist und nicht kalt. Und also, dass man jetzt sagt, also ich wüsste gerne, was ist der krasse Lerneffekt?
Ich
Das ist
weiß es auch
ja.
nicht.
Irgendwie finde ich, ihr Beruf ist irgendwie für mich keiner, den ich damit verbinde, dass Leute viel auf Reisen gehen. Eher halt, dass sie Leute beherbergen, die selber auf Reise gehen. Aber
Ja,
ja.
es ist halt meines Erachtens einfach nur wieder ein fadenscheiniges Ding, um zu sagen, Anke muss jetzt ganz weit weg. So, also
Ja.
ich glaube, da missversteht man Fernbeziehung so ein bisschen. Denn wenn es jetzt heißen würde, wo sind Sie in Eisenach? Ja gut, das ist relativ zentral in Deutschland, aber wenn es jetzt heißen würde, sie muss nach Kühlungsborn oder nach Kiel oder so oder
Ja.
nach Salzburg. Ich glaube, das wäre schon ausreichend von der Entfernung. Es würde bedeuten, sie sehen sich nicht immer ohne weiteres. So.
Ja.
Da muss man nicht immer gleich Singapur oder irgendwas. Also, das ist doch absurd.
Ja.
Man geht so weit, dass es dann
Ja.
schon wieder unrealistisch wird. So.
Ja. Ja.
Peewee sagt, nachdem sie gesagt hat, sie muss nach Singapur. Ach so, für 6 Monate, wohlgemerkt.
Da kann man natürlich nicht heiraten.
Ja, da sagt er, das heißt, wir heiraten nicht. 6 Monate, Junge. 50 Jahre hast du gesagt, bin ich noch mit ihr zusammen, aber die 6 Monate, die machen sie jetzt aus.
Es wird ja danach so ein bisschen realistischer, sozusagen, dass es eingebettet ist in ihre Gesamtüberlegung. Sie sagt halt sozusagen, dass so Familie und heiraten, Kinder, das ist alles für sie noch sehr weit weg. Und das ist ja, glaube ich, der eigentliche Grund. Und ich sage mal, Singapur ist ein Symptom davon, dass sie einfach auf Reisen gehen will und noch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, wild sein möchte.
Ja.
Es passt aber für mich so ein kleines bisschen in den neuen Peewee auch hinein, der irgendwie zu hektisch ist innerlich. Also nicht zu hektisch als Figur kreiert, sondern sozusagen, ich einfach jetzt so, wenn ich ihn als Menschen so sehe, würde ich ihm sagen, Junge, du willst manchmal die Sachen zu schnell und bist dann zu schnell bockig, wenn das irgendwie nicht funktioniert und so. Also es kommt mir so vor, sozusagen auch diesen angebahnten Dialog da früh morgens im, du kannst dann ja sagen, wenn es soweit ist. Du bekommst mir nicht mehr. Und man merkt irgendwie so ein bisschen, es ist so ein bisschen Overload bei ihm, habe ich so manchmal das Gefühl. Er sieht die Dinge manchmal auch so ein bisschen kindlich. Ach, Papa wird das alles einsehen und sowas. Ich kann jetzt mein eigenes Ding machen. Und irgendwie, ich finde, es steckt in ihm noch ein Kind.
Ja, naiv vielleicht so ein bisschen.
Ja, genau.
Und vielleicht auch so ein bisschen erst sprechen, dann überlegen.
Ja,
So.
exakt.
Oder erst handeln, dann überlegen. Ist
Ja.
es eine gute Idee, ein Flugzeug zu mieten, für einen Schriftzug?
Ja,
Ja.
voll. Und es ist einfach die Frage, die ich mir wirklich ganz grundsätzlich auch stelle, warum heirate? Also ich habe immer das Gefühl, dass nicht die Person, die den Antrag ablehnt, zu wenig verliebt ist, sondern die, die den Antrag stellt, wenn es nicht notwendig ist. Also weil das hat für mich sonst so ein bisschen was von So sicher bin ich mir nicht und sich selber das aber schön reden und wir wollen jetzt heiraten, die nächste Stufe. Also, als ob das da passiert ist, das ist keine nächste Stufe. So, ihr
Spannend,
werdet
ja.
nach der Hochzeitsfeier auch noch genau das gleiche Pärchen sein, das ihr davor wart. Und die Person, die sagt, hey, ich brauche das nicht, weil ich jetzt weiß von meiner Liebe, die finde ich es eigentlich sicherer in ihren Gefühlen.
Ah, spannend, ja.
Manchmal muss ja auch irgendein kluger Satz von mir kommen.
Liebe Hörer, Folge 69, markiert sie euch.
Der erste interessante Satz.
Warum will er so dringend heiraten, fragt Anke ihn und Piwi sagt, du bist die Frau meines Lebens, wieso sollten wir also warten? Und ja, genau, wie du gesagt hast, ich liebe dich, sagt Anke, aber heiraten, Ehe, Familie, das ist noch ganz weit weg für sie. Michael kommt zur Villa und hat Teekräuter von, wie heißt er, Kettle Hoop für Christa dabei. Und Christa meint, ach, da wird sich Anna freuen und wirft diese Kräuter so etwas achtlos auf den Tisch. Und dann,
Stimmt.
dann fragt Christian ihn, ob sie eine eigene DSL-Leitung haben und zeigt ihm die Abmahnung. Michael sagt, sie haben eine eigene DSL-Leitung. Hui, das ist aber ein teures Vergnügen hier, diese Abmahnung. Das ist wohl immer so hoch, diese Schadensersatzforderungen, in der Hoffnung, dass der Papi zahlt, damit die Mutti nichts merkt. Jetzt nicht genau verstanden, was das heißen soll, aber.
Ne, damit ist halt gemeint sozusagen, er zahlt schnell, weil sonst gibt es irgendwie, also mit diesem
Ja.
einen Brief, der Vater entdeckt es und dann bezahlt er schnell, damit die Mutter halt, damit es nicht irgendwie zu einem Wechsel kommt oder wir engagieren einen Anwalt oder irgendwie sowas, weil das würde ja bedeuten, dass die Familie dann instruiert ist in den Pornokonsum des Vaters.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, tatsächlich richtig. Also, dass man eben
Ja,
einfach darauf
glaube ich auch.
trainiert, man
Man arbeitet
zahlt
mit der
schnell.
Scham,
Ja,
ja.
genau. Ja, und Michael sagt, hat es sich denn gelohnt? Und Christian sagt, er war das nicht. Wieso, ist doch nicht schlimm, sagt Michael. Ich hab's nicht gemacht, sagt er. Und Michael hat den richtigen Riecher hier und sagt, was ist mit Paul? Christian meint, na, ist auch ein bisschen jung, oder? Und Michael meint, in dem Alter habe ich mir jedes Heftchen angeguckt, was ich finden konnte. Und er kommt nochmal auf den Disput im Krankenhaus zu sprechen und sagt, er hätte auch operiert, wenn es nicht Rosalie gewesen wäre. Er ist froh, dass er es nicht musste, aber er fand das Warten gefährlich. Er respektiert Christians Meinung, aber es ist nicht okay, wenn Christian die Meinung des Chefarztes vor versammelter Mannschaft in Frage stellt. Gerade weil es Rosalie war, würde er nichts tun, wovon er nicht hundertprozentig überzeugt ist. Und Christian sieht es ein, sagt, okay, es tut mir leid, und sie stoßen mit einem Glas Wein an.
Auch hier finde ich Michael wieder sehr gut. Ich finde, Michael macht sich. Also, weil er, es ist überhaupt nicht so, dass er nachtragend ist oder sofort reinkommt, du, wir müssen mal was Ernsthaftes besprechen, sondern er nimmt auch diesen Pornokonsum irgendwie einfach sehr gelassen zur Kenntnis, erzählt da, er gibt da irgendwie was von sich preis und er sagt dann aber, du hör mal, wie es gelaufen ist, fand ich nicht gut. Finde ich, ist einfach, der ist in diesem Konflikt, den er an, wie er den anspricht, finde ich einfach sehr souverän. Also er lässt sich da nichts, er ist engagiert in der Sache, aber er nimmt auch Christian das überhaupt nicht langfristig übel oder sowas.
Ja, ich muss auch sagen, diese Art klärendes Gespräch ist ja fast ein neues Niveau für die Serie, dass es eben nicht zu einem großen Drama kommt, dass es aber auch gleichzeitig nicht einfach irgendwie so rosarot ist oder so ein Gespräch, was eigentlich gar nichts löst, wie wir es zwischen Anna und Christian ja mal gesehen haben, irgendwie, ich glaube, das war Anfang letzter Staffel, so, wo sie dann am Ende alle ihre Sachen auftischen und am Ende einfach sagen, ach, ich liebe dich, so, wo aber gar nichts geklärt wird. So,
Ja,
und
stimmt.
das war jetzt hier wirklich nochmal ein neues Niveau.
Ja.
An einem anderen Tag kommt Nora morgens in die Praxis, aber offenbar war schon jemand vor ihr da, denn auf ihrem Platz steht schon ein Cappuccino und eine Karte daneben, auf dem steht, achso, und daneben ein Zimt-Dingchen, wie heißt das, so ein kleines Gläschen Zimt und eine Karte, wo steht, ich wusste nicht, ob Sie Zimt mögen. Also offenbar, Herr von und zu hat jetzt Kaffee für Sie gemacht.
Ist etwas, was ich irgendwie, also diese Hatzfeld-Geschichte, also der ganze Charakter von Hatzfeld, ich finde, das ist etwas zu viel. Also ich finde, er wird da nicht sozusagen, ich finde, man kann Charaktere vielschichtig zeigen, aber nicht widersprüchlich. Und hier finde ich es widersprüchlich.
Also, dass er irgendwann eine empathische Schiene hat oder sie nach und nach entwickelt, so langsam fände ich ganz gut. Aber wenn wir schon die erste Folge sehen, wo er so sagt, ja, ach, neue Bundesländer würde ich gar nicht erst sehen, vielleicht können sie mich umstimmen, um dann aber alleine für sich total zu jubeln. Dann zweite Folge sehen wir, wie er wahnsinnig arrogant gegenüber Nora ist und fragt, ob er sie sogar gleichberechtigt behandeln sollen. Um dann, und sie, Christian sagt ja noch, sie ist gleichberechtigt. Und man sieht noch, wie er so ein bisschen leichten Wutschnaub Effekte, das so bei ihm auslöst. Und am nächsten Morgen ist er dann nicht nur auf Gleichberechtigung aus, sondern untertänig. Und jetzt kann man auch wieder sagen, ah, hat auch wieder eine Logik und so, aber ich finde es ein bisschen zu hölzern, zu holzschnittartig. So, stopp. Ich finde es ein bisschen zu holzschnittartig.
Ich weiß halt nicht, was ist die Absicht mit der Figur, die also ich könnte mir halt vorstellen, dass solche Szenen funktionieren würden, wenn man sie nicht sofort zeigen würde. Also wenn man vielleicht am Ende der Staffel ihn dann so ein paar liebe Dinge machen lässt, um zu zeigen, okay, er hat sich gewandelt. Aber irgendwie scheint es so ein bisschen hin und her zu sein. Er scheint irgendwie ganz nett zu Rosalie zu sein und dann im nächsten Moment ist er wieder ein Arschloch, sag ich mal. Und dann ist er jetzt in dieser Folge hier mit diesem Kaffee total nett zu Nora. Aber ich würde nicht ausschließen, dass er in Zukunft auch wieder blöd zu ihr ist. Also, das ist jetzt so ein bisschen so ein Schlingerkurs, den ich auch nicht so ganz verstehe. Weil wenn er jetzt hier ihr einen Kaffee hinstellt, dann scheint ja schon er als Figur eine Wandlung gemacht zu haben, die man dann im Grunde wieder rückgängig machen muss.
Genau.
Ja, also irgendwie, ja, es
Und der
ist.
Zeitraum ist zu kurz für die Wandlung. Also
Ja.
das, ja,
Ja, spannend,
passt nicht
ja.
ganz.
Anna und Christian verabschieden sich morgens in der Villa. Sie soll Bescheid sagen, was in Köln rauskommt. Also sie fährt jetzt offenbar persönlich zu dieser Anwaltskanzlei. Hört ja immer besser. Und also er schenkt ihr dann diesen grünen Tee und Anna sagt, sehr nett von dir, aber ich trinke keinen chinesischen grünen Tee. Die arbeiten mit zu viel Phosphatdünger. Und Christian sagt, boah, boah, du bist genial. Und jetzt habe ich mal kurz geguckt, hier an dieser Stelle sind noch 2 Minuten Sendezeit übrig. Also hier hat man sich sehr viel
Ja.
Zeit gelassen, um noch diese Medizinstory zu Ende zu erzählen. Noch
Ja.
2 Minuten. In der Schule gibt Paul die gefälschte Entschuldigung ab. Der Lehrer sagt zu ihm, na, die muss man wenigstens nicht hinterherrennen. Also die Lüge geht auf. Und Herr Kettelhub ist in der Klinik, hat von Christian mitgeteilt bekommen, dass er den Tee nicht mehr trinken sollte. Und er meint, er trinkt ihn seit 20 Jahren, er liebt ihn sehr, er trinkt ihn kannenweise. Und Christian sagt, kannenweise vergiften sie sich, daher kommen die Nierenprobleme. Und Kettelhub meint, wer kommt denn auf sowas? Und wie geht es jetzt weiter? Christian meint, die Probleme werden länger dauern, das hat sich über Jahre aufgebaut und das verschwindet auch nicht von heute auf morgen. Aber wenn Sie mitarbeiten und wir mit den richtigen Medikamenten nachhelfen, dann kriegen wir das hin. Kettelhub gibt Christian die Teekanne, weil er es nicht übers Herz bringt. Und Christian kippt sie weg. Später in der Praxis kommt Christian zurück und Peavy berichtet ihm, es wird erstmal keine Hochzeit geben. 6 Monate Singapur. 6 Monate Singapur. Er geht mit. Und Christian sagt, was soll das heißen? Peavy sagt, das soll heißen, was es heißt. Und Christian sagt, du willst alles hinschmeißen und die Patienten im Stich lassen? Peavy nickt. Christian schüttelt den Kopf. Wir lesen den Abspann.
Großes Finale. Dass da kommt. Und ich finde aber in dieser Szene, also ich fände es, also wenn du den Konflikt jetzt besprechen möchtest, können wir es gerne tun, aber es lohnt sich, glaube ich, mehr, den zu besprechen nächste Woche, wenn er dann halt wirklich nochmal Thema ist. Aber ich möchte hier nur kurz sagen, ich fand, dass Mia Wolf das sehr gut gespielt hat. Irgendwie tritt er also mit dieser Mischung aus Angst und gleichzeitig, also auch dieses, das soll heißen, was es heißt. Irgendwie, er hat so eine, irgendwie Respekt vor der Situation und auf der anderen Seite merkt man auch so eine gewisse Form von, weiß nicht, nicht Wut, aber sozusagen so eine Art von Kampf, die da in ihm drin steckt. Das hat mir ganz gut gefallen, auch wenn ich halt immer sagen muss, wenn ich die beiden sehe, denke ich wirklich nie an irgendwie Vater und Sohn, so vom ganzen Wesen irgendwie, von
Ja.
den, nicht nur Haarfarbe, sondern auch so irgendwie sonst, finde ich, ist das so ein anderer Typus. Aber ja, Auf jeden
Das
Fall, wir
stimmt.
sind, ja, das hattest du ja schon früh angemerkt, dass es für dich sowieso ein bisschen anderer Charakter irgendwie noch ist. Da hatte David Bode irgendwie vom Äußerlichen auch besser gepasst. Aber ja, damit sind wir mit der Folge durch und haben kurz, was würdest du tippen? Was wird passieren?
Ach
Bleibt
so,
Piggy
ja,
da
es scheint mir
oder?
schon eher so zu sein, dass Piri da so ein bisschen hingehört, ne? Also
Hm.
wäre jetzt sehr ungewöhnlich, wenn er in Folge 5 der 6. Staffel raus ist, aber wir haben es ja mit Marlene auch schon gesehen, dass es das passieren kann.
Alles, ja, das stimmt. Wie hat dir denn die Folge gefallen? Jetzt, du hast es ja vorhin schon angesprochen, aber vielleicht hat sich jetzt noch ein Eindruck verschärft beim
Ja,
Gucken.
nee, also es bleibt eigentlich so ein bisschen dabei. Es war kohärent alles, so die Weiterentwicklungen und weitere Stories werden angedeutet. Ich fand die Geschichte von einem Kettlehoop, habe ich ja eben schon gesagt, hat man am Ende vielleicht ein bisschen zu sehr im Eiltempo dann noch schnell abgehandelt. Aber es war eigentlich doch ganz cool, dass der entscheidende Hinweis per Zufall kam, so mit diesem Tee. Und dass man relativ lange im Rätsel, im Dunkeln war, was es eigentlich mit dieser Krankheit auf sich hat. Ansonsten habe ich ja den Eindruck, dass die Krankheitsstories mittlerweile immer mehr in den Hintergrund geraten. Früher hatten wir ja öfter mal dann auch eine Folge, die komplett nur mit einem Gaststar bestritten wurde und dessen medizinisches Problem. Mittlerweile hat man ja fast den Eindruck, es geht eigentlich wirklich nur noch um die Familienstories. Geldprobleme, Abmahnungen, Pubertätssachen von Jungs, Pubertätssachen von Mädchen. Und dann ist da irgendwo noch eine Medizinstory, die dann in den letzten 2 Minuten noch schnell geklärt wird. Aber ja, also solide Episode und mal gucken, wo es hingeht mit den ganzen Stories. Bin gespannt, wie
Ja.
es mit der Abmahnungsgeschichte weitergeht. Dazu habe ich jetzt gleich noch einen kleinen Exkurs.
Aha, ja. Ja, aber mir geht mir insgesamt, also habe ich ja vorhin auch schon dir zugestimmt, stimme ich dir jetzt auch weiter zu. Ich bin für mich so ein bisschen unstimmig, ob ich diese komische Band, also diese Bandgeschichte, ob ich den Konflikt jetzt auch so ein bisschen zu überdreht fand, weil jemand sagt einen Termin, da ist eine Arbeit und dann verschiebt man einen Termin. So, also es ist ja auch unwahrscheinlich, also Clara ist ja so, glaubst du, der opfert sein Wochenende für uns? Ja gut, aber es ist ja auch nicht an jedem Tag Arbeit und es gibt ja auch Nachmittage und Eisenach nach Berlin ist auch, ich glaube, 2 Stunden oder sowas. Also da wird es irgendwelche Wege geben und ich halte es eher für unrealistisch, dass ein Produzent sagt, ah, ich finde euch übrigens richtig gut, wie, ihr könnt an dem einen Donnerstag nicht, nee, kommt, lasst, dann gucke ich nach den nächsten. Also wenn er irgendwie halbwegs seriös ist. Die Story fand ich ein bisschen, auf jeden Fall aus erwachsener Sicht so ein bisschen überdreht. Wiederum, aber ich bin halt nicht ganz entschieden für mich, weil es gibt ja auch manche Sachen, wo auch Jugendliche und Kinder einen riesen Bohai draus machen aus kleinen Sachen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, nur beispielhaft erzählt, eine Freundin hatte das neulich gesagt, dass es Riesendrama für sie war, weil es gab die Eltern, den Elternsprechtag oder wie das heißt. Und sie fand es ultra peinlich, dass bei ihr beide Eltern hingegangen sind. Und bei allen anderen aus der Klasse immer nur eine Person. Und wo man so merkt, so Kinder und Jugendliche sind so absurd, machen so absurde Dinge und haben so seltsame Ansichten, dass es darum schon wieder gepasst hat, dass auch das ein Thema wurde.
Ja, womit ich mich auf jeden Fall identifizieren konnte, war dieses, dass der in dem Fall der Vater anrufen soll, weil sie meint, es ist
Ja.
komisch, wenn sie selber anruft. Was ja eigentlich genau umgekehrt ist eigentlich. Also eigentlich fände ich es komisch, wenn der Vater anruft, um irgendwas zu machen, anstatt dass sie selber anruft, aus heutiger Sicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es bei mir auch oft so war, dass ich sehr große Telefonphobie hatte und meinte, beim Friseur anrufen, das muss bitte die Mutter machen. So, also.
Lustig, ja.
Ja, um noch mal kurz auf diese Abmahnungsgeschichte einzugehen. Da wurde, glaube ich, sehr viel Halbwissen verbreitet. Ich habe immer ein Seminar Medienrecht gehabt und habe da noch so ein paar Erinnerungen dran, die jetzt auch noch mal neulich so ein bisschen, habe ich mich noch mal länger damit beschäftigt. Also, ob es stimmt oder nicht, ob man was runtergeladen hat, ist, wie gesagt, relativ unerheblich. Die Abmahnungen sind halt so hoch datiert, um halt am Baum zu schütteln und um zu gucken, was runterfällt, dass eben der eine oder andere das dann eben doch bezahlt. Die Hoffnung, dass, also, ach so, und Stichwort für dich, ist auch selten aktiv legitimiert. Also,
Ja.
häufig einfach so, irgendwer behauptet, er ist jetzt der Vertreter von dem und denen, sagt dann, deren Namen habe ich jetzt hier eine Abmahnung gemacht. Aber das stimmt vielleicht gar nicht, dass sie der Vertreter sind. So. Die Hoffnung ist, dass die Beklagten dann einfach relativ schnell bezahlen, weil sie irgendeinen Pornotitel sehen und es dann schnell aus der Welt haben wollen. Hindert aber zum Beispiel die man, wie heißt es, die Kanzleien nicht daran, denn einfach, wenn sie bezahlt haben, den nächsten Pornotitel zu schreiben und die nächste Abmahnung zu machen. Also, dass sie dann so geteilt auf verschiedene Abmahnungen mehrere Titel abmahnen. In vielen Fällen, also eigentlich in allen Fällen, kann man davon ausgehen, dass es nicht zu einem Gerichtsprozess kommen wird. Also da ist dann tolle Sprache drin, so von wegen, sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, das aus der Welt zu schaffen mit der Zahlung von 3000 Euro. Ansonsten halten wir uns vor Gericht zu gehen und so weiter, aber das wird eigentlich nicht passieren. Man kann dann diese Aktivlegitimation bestreiten. Also vielleicht für die, die kein Jura studiert haben, es bedeutet, dass man sozusagen bestreitet, dass der andere überhaupt befugt ist, im Namen der angeblichen Klägerin zu sprechen. Und dann kann man auch, da stehen immer so Angebote und Fristen stehen dann in diesen Abmahnungen von wegen bis zum 16.01. oder irgendwas. Und das kann man alles ignorieren, weil das sind Fristen, die die eine Seite gestellt hat und das ist nicht gesetzlich bindend. Oft kommt dann nach einer Zeit, wo man das ignoriert oder eben auch so ein Gegenschreiben macht, einfach noch ein weniger hohes Angebot. Das dann kommt, wir haben uns das nochmal überlegt oder keine Ahnung, wir sind bereit für 900 Euro. Also das ist dann viel weniger. Meist irgendwie nochmal mit dieser Formulierung, wir sind bereit von weiteren Klagen abzusehen gegen eine Zahlung von. Und gerade in so einem Haus mit ganz vielen Bewohnern, wie der Villa, kann man allein schon das ins Feld führen. Also klar ist Christian Kleist der DSL-Kunde, aber da sind ja so viele Leute im WLAN. Gerade Clara wird ja auch einige Freundinnen vielleicht zu Besuch haben, die mit dem Handy im WLAN sind und so weiter. Also da kannst du immer ins Feld führen. Ich war es nicht und du bist dann auch nicht verpflichtet, irgendjemand anderen ausfindig zu machen, der es vielleicht gewesen ist. Also im Grunde kann man sagen, es lässt sich nicht nachvollziehen, wer es war und damit kann man auch niemand ermittelt werden, der es getan hat. Und dann, ja, verläuft das im Sande. Also Anna sollte im Grunde als Anwältin nicht als erstes fragen, hast du es denn getan oder nicht? Denn es ist für das Vorgehen ja gar nicht relevant, sondern sie sollte halt sofort diese Schritte einleiten, die ich gesagt hatte. Aber gut, sie hat vielleicht kein Urheberrecht gehabt.
Ja, hätte sie bei dir was lernen können. Ja,
Gut.
aber danke für diesen kleinen Exkurs. Ich finde das ja gut, wenn das sozusagen auch nochmal kurz geklärt wird, weil das ist ja das eines der Sachen. Also, wenn du das jetzt das Seminar hattest, kennst du dich damit ja auch. Also, wir sind ja keine Experten in Sachen Medizin, von daher können wir das einstreuen, was wir wissen.
Genau, also es ist natürlich von meiner Seite auch ein bisschen Halbwissen, aber zumindest so wie es da erklärt wurde oder dargestellt wurde, habe ich doch öfter mal gesagt, es passt aber nicht mit dem, was zusammen, was ich gelernt habe. So. Gibt es denn einen, der eventuell auch eine Abmahnung bekommt, weil er der Sushi-Luschi-Dahlmann ist in dieser Folge?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Also es gibt bei mir zwei Kandidaten, und den ersten Platz bekommt Anna. Und zwar dafür, dass die Überlegung ist ja, was machen wir jetzt mit dem finanziellen Aus? Also mit dem finanziellen Problem. Und dann sagt sie, ich habe ja noch ein paar alte Mandanten, denen ich hinterher telefonieren kann, was sie dann auch tut. Und das finde ich maximal unverschämt. Und zwar, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder haben die Mandanten keine Probleme gerade. Oder zweite Variante, sie haben Probleme und haben bereits eine also eigentlich gibt es drei Möglichkeiten. Entweder sie haben keine Probleme oder sie halten die Probleme nicht für relevant, dass sie einen Anwalt einschalten müssen, oder sie haben halt schon anwaltliche Hilfe.
Ich glaube,
Und in
das
allen
sehen wir
drei,
sogar mal.
genau, ich glaube sozusagen, sie sagt doch, sie werden schon vertreten oder irgendwie
Genau,
sowas, sagt
ja.
sie, genau. So, und diese Arten, also ich meine, stell dir das mal vor, also was man machen kann, ist, dass man in einer Großkanzlei arbeitet, ist sozusagen auch natürlich total umstritten, so moralisch, aber so, der Wettbewerb ist halt hart, dass du halt sagst, okay, die Leute finden mich so gut, dass sie mich auch weiter haben wollen, nachdem ich diese Kanzlei verlassen habe. Aber neu wohin zu gehen und dann alten Leuten hinterher zu telefonieren, wollen sie nicht noch zu mir? Das finde ich total unlogisch und auch nicht fair. Also stell dir mal vor, du hast einen Mandanten und plötzlich heißt es, ja, ich habe jetzt die genommen, die hat mich nochmal angerufen, dass sie mich will, also dass sie noch neue Mandanten braucht. Oder auch Leute anzurufen und zu sagen, ja, haben Sie nicht rechtliche Probleme, finde ich irgendwie total,
Das finde ich irgendwie viel cooler noch.
das ist
Wollen Sie
ja.
nicht jemanden verklagen?
Ja, genau richtig. Schauen Sie doch mal, ob der Topf des Nachbarn nicht ein bisschen zu weit bei Ihnen ist. Also irgendwie, es ist so, ist sozusagen in der Sache, finde ich, taktisch unklug, weil du musst halt einfach gute Arbeit machen, dass die Leute bei dir bleiben, aber nicht Leute anrufen, ob sie denn bei dir bleiben wollen. Das ist eine Art von Anbiederung, die irgendwie, glaube ich, einfach nicht seriös wirkt und die auch keinen, also die wenigsten Leute lassen sich ja generell von Anrufern, die auf sich aufmerksam machen, hinweisen, sondern der Kontaktversuch muss immer von den Kunden oder Klienten oder Mandanten ausgehen. Und deswegen, das finde ich hier so, das Abwerben und das, der Versuch des Anwerbens finde ich völlig, völlig daneben. Auf Platz 2 wäre Nora gewesen, die doch tatsächlich einen Patienten begrüßt mit den Worten, oh, Sie sehen aber schlecht aus.
Ja, stimmt, als Erkettung da so.
Das finde ich, genau, also es ist natürlich heftig, aber ich finde, das ist kein guter erster Satz für die Sprechstundenhilfe, weil es ist klar, dass die Leute zum Arzt gehen, weil sie gerade schlecht aussehen und sie müssen es nicht aufs Auge gedrückt bekommen.
Ja, ich denke die ganze Zeit drüber nach. Also ich meine, bei uns gibt's ja schon so Akquiseanrufe. Die Variante, die, glaube ich, mir am besten gefällt, ist die, wollen Sie jemanden verklagen? Ich bin für Sie da. Also das ist dann so richtig anwaltsschmierig so.
Ja.
Die andere Variante, so versuchen, irgendwelche anderen Klienten abzuwerben, also den anderen das Wasser abzugraben, halte ich zwar auch für moralisch eher bedenklich, aber würde gar nicht ausschließen, dass es das gibt.
Aber es muss in einem anderen Kontext passieren. Also was ja sein kann, ist, dass man abends beim Treffen der hanseatischen Seeleute oder irgendwie sowas ist und dann redet man über ein Problem und sagt, nur für den Fall, dass Sie jemanden brauchen, ne, ich gebe Ihnen einfach mal meine Visitenkarte. So, ich gebe Ihnen einfach mal meine Kreditkarte. meine Visitenkarte. So, das ist in Ordnung. Aber sozusagen der Anruf kommt ja nie daher, dass jemand sagt, ach, also angenommen, ich wäre jetzt in Annas Position, du jetzt in der Mandantenposition, dann wüsste ich doch genau, wüsstest du doch genau, okay, die fragt das nicht, weil sie so sehr um mich besorgt ist, sondern weil sie Kohle braucht. Das heißt, sie hat keine Kohle, heißt, sie hat keine Arbeit, für die sie Kohle bekommt, heißt, anscheinend findet niemand ihre Arbeit besonders gut. Also es funktioniert auch taktisch überhaupt nicht.
Ja, ich habe da vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive, weil ich ja durchaus auch in einer Branche arbeite, die sehr mit diesen Akquiseanrufen arbeitet, also viele Akquiseanrufe bekomme und so. Erinnerungsanrufe ist natürlich nochmal eine andere Ebene auf Schauspielebene als auf anwaltlicher Ebene, aber ich verstehe, glaube ich, ungefähr, was du meinst. Natürlich, sie müsste jetzt eigentlich irgendwie sich nur noch in VIP-Logen rumtreiben und irgendwie versuchen, irgendwelche Kunden, Klienten an Land zu ziehen.
Genau.
Mit irgendwelchen informellen Gesprächen.
Ja.
Ja. Gut, mein Dahmann geht an Peewee.
Oh, geil.
Denn seine ganze Art nervt mich in dieser Folge.
Ach so, generell, okay.
Wie er unbedingt heiraten will, obwohl Anke wirklich auch schon in der ersten Szene total unangenehm ist, wie er sie da so überrumpelt, sinnbildlich der Spruch, wir werden heiraten und du kannst noch Ja sagen. Und dann aber auch das Verhalten gegenüber Christian, dass er nach ein paar Wochen Gemeinschaftspraxis, wo sie ja wirklich intensiv vorher besprochen haben, dass das jetzt wirklich ein großes Projekt wird, wir stecken 500.000 rein, müssen uns riesig verschulden, nach ein paar Wochen sagt er, meine Freundin ist 6 Monate weg, ich mache einen Rückzieher. So, das ist einfach, also da kann ich schon Christian diesmal verstehen, dass er wirklich mal so, sonst sagt er es ja oft so ein bisschen unsinnig, aber dass er einfach sagt, du willst alles hinschmeißen und alle im Stich lassen, das stimmt in dem Fall wirklich. Peewee hat selbst gesagt, er ist fest davon überzeugt, 50 Jahre mit ihr zusammen zu sein. Also was machen diese 6 Monate aus? Ja, man ist verliebt, aber hey, sorry, aber da hat man auch eine Verantwortung den Leuten gegenüber, mit denen man gemeinsam ein Riesenprojekt angefangen hat. Und da kann ich einfach sagen, oh, scheiß auf euch. Also das ist einfach unkollegiales Verhalten. Und mal gucken, ob es dazu kommt. Aber dass er das am Ende dann auch noch so hinnimmt und sagt, ja, es heißt, was es heißt. Und jetzt ist es halt so. Singapur für 6 Monate. Also,
ja,
er hat Flausen im Kopf.
Ja, ich weiß komplett, was du meinst. Es wird am Anfang der nächsten Folge einen sehr starken Dialog geben zwischen Peewee und Christian. Und da wird man Peewee noch mehr verstehen in dem, was er sagt. Deswegen könnte ich den jetzt nicht so geben, aber ich verstehe es komplett, was du meinst. Also da er ist wirklich, hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal auch diese naive Kindlichkeit, diese Überdrehtheit und so, die ist schon auch bei ihm ein bisschen heftig. Weißt du, was jetzt eine lustige Lösung wäre? Wenn Anna
die Praxisanteile von Pivi übernimmt und sich dann da versucht. Oder er entweder das, oder sie sagt, okay, ich bin nicht Physiotherapeutin, sondern ich schau mal, und immer wenn Herr von Hatzfeld vielleicht irgendeinen Behandlungsfehler macht, kommen Sie zu mir.
Und dann gibt es Klagen. Ja.
Genau. Das wäre jetzt mein kleiner, also ich finde, ich sag mal so, man muss in diesen Sachen auch mal kreativ sein. Ja.
Herr Magert.
Exakt. Ja, okay. Aber finde ich, bin ich mit deinem Daumen auch einverstanden. Was erwartet uns in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge erwartet uns der Schläfer. Und das bedeutet, Thomas Krämer leidet unter unkontrollierbaren Schlafattacken. Diese belasten seine hochschwangere Frau sehr und bringen ihren gemeinsamen Sohn Max sogar in große Gefahr. Mit Hilfe von Lisa und Timotheus von Hatzfeld kommt Christian der rätselhaften Erkrankung auf die Spur. Der Arbeitsstress und Geldsorgen setzen Christian bald so sehr zu, dass er heimlich zu Beruhigungsmitteln greift. Das könnte ja nun wirklich mal eine ja, dass Christian nicht immer der Held in der weißen Ritterrüstung ist, sondern tatsächlich auch mal eine Spur von Fehlerhaftigkeit zeigt.
Ja, am Ende wird das hier wirklich noch der Drogen-Porno-Tempel. Und es stellt sich heraus, es lief doch alles über Christian und alle sind komplett Michael und Lisa kümmern sich nicht mehr um ihr Kind und alle völlig fertig. Anna pleite, versucht noch über irgendwelche Wettgeschichten oder sowas ein bisschen Geld reinzubekommen.
Genau, sie wird dann so Anwältin für die Mafia.
Genau. Wer weiß, vielleicht zerstreut sich ja jetzt alles.
Ich habe eine Theorie, also ich würde mich ja freuen, wenn es mit der Abmahnungsstory weitergeht. Wenn man die Schwangerschaftsstory aber zu Rate zieht, würde ich Folgendes vermuten in der nächsten Folge, in einem Nebensatz, zum Glück konnte ich das in Köln klären und die Kollegen haben da auf eine Anklage verzichtet oder so.
Soll ich was kurz sagen mit einem Satz? Nee, okay.
Der Satz wäre gewesen, du hast recht, Martin.
Nee, der wäre es nicht gewesen, aber egal.
Nee, ich bin gespannt, es zu sehen. Auch gespannt, die ersten EM-Spiele zu sehen.
Oh ja.
Auch am Samstag, Ungarn-Schweiz.
Aber wir können sagen, die EM-Spiele hindern uns nicht daran, dass wir noch pünktlich aufnehmen und senden.
Genau, also auch keine Angst, wir sind ja immer 8 Uhr morgens, wird ja immer unsere Folge veröffentlicht. Das heißt, wir laufen nicht parallel zu den Spielen, wobei ich früher auch manchmal Podcast gehört habe, während ich ein Fußballspiel geguckt habe im Fernsehen. Also,
Naja, und ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Fußballspiele auch in der Mediathek noch zu sehen sind. Also wer sich das überlegen muss, kann auch die Fußballspiele ein paar Wochen später noch gucken. Ich glaube, das ist die kluge Lösung in diesem Fall.
Ja. Früher habe ich das manchmal gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich gucke in meiner Zeitblase. Aber in europäischen Turnieren ist es immer ein bisschen schwer, weil man dann mitbekommt, wer gewonnen hat und so. Aber in asiatischen, afrikanischen Turnieren geht's schon.
Ja, das ist ganz praktisch, ja.
Ja. Schauen wir mal, was die ersten, was sind es jetzt, 6, 7 Spieltage so bringen. Wobei, der 7. ist noch nicht gespielt, wenn wir das nächste Mal veröffentlichen. Also die ersten 6 Spieltage bringen viel, viel Fußball in nächster Zeit. Und dann mal schauen.
Ich freue mich drauf und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, bleibt gesund, schaut für Fußball, wenn ihr mögt und bis in 7 Tagen.